Bewegt Bild Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Ja, sind denn die China-Wochen vorbei?
Offensichtlich, ja.
Das ist ja schade.
Tja, normales Intro und die normalen Bewegtbildbanausen. Heute ohne Isa.
Das ist ja schade. Aber wir sind uns ja einig, also nichts gegen unsere vielen illustren Gäste, die wir hier mal haben. Aber Lee und ich haben immer gesagt, Dave und Isa können eigentlich jede Episode kommen.
Ja.
Das sind unsere beiden, das sind unsere Homies. Insofern, mit denen können wir auch zu viert immer jede Woche aufnehmen.
Naja, das stimmt schon.
Aber vorbei die Zeit.
Naja, Home Sweet Home. Der nächste kommt ja auch schon bald wieder.
Der nächste kommt bald wieder, ja. Jetzt haben wir aber hier eine richtige Lawine an Gästen, die jetzt hier in den nächsten Episoden kommen. Also insofern, wenn ihr die Schnauze voll habt, nur von uns beiden, dann habt ein wenig Geduld.
Bis jetzt hat sich niemand beschwert, oder?
Nee, es beschwert sich auch niemand. Im Gegenteil, die finden unsere Gäste scheiße. Die sagen so, wie sollen wir die ganzen Idioten nicht einladen, sollen wir wieder zur zweiten Episode machen. So eine Kommentare kommen dann.
Meinst du, ja?
Nee, natürlich
auch nicht. Nein.
Natürlich nicht, aber wir versuchen ja mal eine Waage zu halten zwischen mal wir und dann wieder Gäste und dann, wir versuchen ja alles so ein bisschen im Gleichgewicht zu halten, ja, welche Supporter-Filme dann in die Supporter-Episode kommen, dann nächsten Monat mal wieder in die normale und so, wir versuchen ja immer irgendwie für Ausgleich zu sorgen, bei allem, dass sich niemand benachteiligt oder bevorzugt fühlt.
Naja, ist mittlerweile mit viel Planung verbunden, erst recht, wenn es darum geht, dann eben auch den ganzen Stuff bis dahin geguckt zu haben.
Allerdings, straffes Programm haben wir.
Ja, musste ich mich jetzt in den letzten Tagen gerade auch wieder so ein bisschen ins Zeug legen.
Ja gut, bei mir hilft ja dann so eine 6-Stunden-Zugfahrt, ist ja dann ganz förderlich, wenn man da irgendwas gucken will oder irgendwas zu sehen hat.
Wie entscheidest du da jetzt, wenn du solche Auftragsfilme hast, welchen Film du hinzuguckst und welchen im Idealfall auf einem möglichst großen Fernseher?
Tatsächlich nach Film.
Ja, und aber das, wie findest du das raus?
Naja, ich gucke, worum es geht. Ich gucke mir den Trailer an. Ich gucke, ob das Blockbuster ist oder so. Also sowas wie Transformers oder Terminator, ist klar, dass ich da nicht im Zug gucke.
Ja.
Aber wenn das jetzt so ein Arthouse-Drama ist, hier Nightmare, habe ich damals im Zug geguckt.
Mhm.
Ist ein super Film, aber brauche ich jetzt kein HD-Fernsehfilm oder eine Leinwand.
Okay. Aber du guckst ja den Trailer an.
Ja, ab und zu gucke ich mir auch den Trailer an. Mhm. Nicht immer. Ab und zu weiß ich ja, welcher Film das ist, in welche Richtung das geht. Und dann
naja, ich meinte jetzt natürlich auch primär Spaß bei Filmen, wo du nicht weißt, worum es geht oder was da überhaupt los ist, wie du das naja, da ausselektierst.
Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Du hattest ja hier diesen harmlosen Netflix-Film mit diesem kleinen Kind an Halloween, was so ein bisschen vom Teufel besessen ist. Kannst du dich erinnern? Evangeline Lilly hat da, glaube ich, die Mutter gespielt. Little Nicky.
Ja, aber ey, wirklich, kleines Kind, Teufel, Little Nicky. Ach so, ja, ich weiß welchen. Ja, okay, ich weiß.
Weißt du, welchen ich meine?
Ja.
Also da musst du nicht recherchieren, sondern du weißt, das ist ein Film, den kannst du dir im Zug angucken. Da brauchst du, ist völlig harmlos. Und ansonsten gucke ich eigentlich mehr Serien primär. Und wenn es Filme sind, dann wirklich Filme, wo ich sage, das kann ich auch verantworten, wenn ich die mir auf den Laptop reinziehe.
Mhm. Ja, und einer der heutigen Auftragsfilme war einer von denen, ne?
Die ich im Zug gesehen habe?
Mhm.
Nee. Den habe ich in groß auf dem Fernseher in Isas Gastzimmer geguckt. Und der ist ja riesig.
Du hattest mir noch geschrieben, dass du den gerade guckst. Da warst du im Zug. Aber egal, okay.
Du hast den Film verwechselt. Ich habe dir bei dem zweiten auch das habe ich dir geschrieben, dass ich den gerade gucke. Da war ich auf dem Rückweg.
Ja, also den meinte ich doch.
Nee, Rock'n'Roll Highschool habe ich da noch gesehen.
Den meinte ich auch nicht. Ich meinte den Bunker.
Ach, du meinst den anderen? Ja, den habe ich im Zug gesehen. Ja. Deutsche Filme, was ist das? Brauche ich da großen Fernseher?
Ja, eben. Ich verstehe die Richtung. Ja, okay.
Die deutsche Filmindustrie, ja, was soll das? Da sind drei Filme vielleicht, die ich auf dem Fernseher gucken würde.
Okay.
Alles andere geht auch auf dem Handy.
Oh, wow.
Ja.
Hast du mitbekommen, welcher Film?
Das Weiße Band und Fuck You Goethe. Das sind die drei Filme, die ich zu Hause auf dem Fernseher oder auf dem Beamer gucken würde. Alles andere geht auch auf dem Handy.
Mhm. Okay. Hast du mitbekommen, Deutscher Filmpreis?
Nee, nicht so richtig.
Ist okay. Oscars werden minutiös vorbereitet und wenn aber die Lola verliehen wird, ach so, das war auch noch, okay, nicht mitbekommen.
Lola heißt das.
Okay, wow, das weißt du auch nicht, wie der Deutsche Filmpreis heißt.
Doch, da würde ich wahrscheinlich drauf kommen. Ich wäre mir nicht sicher, zwischen Bambi und Lola hätte ich wahrscheinlich geschwankt, aber der Bambi ist der Hör-zu-Preis, oder? Wenn ich mich nicht täusche.
Ja, sowas, oder, ja, glaube ich auch. in irgendeiner Zeitschrift.
Ja, die Zeitschriften, diese Zeitschriften verleihen ja noch einzelne Kinopreise. Der Jupiter wird, glaube ich, von der Cinema verliehen und so.
Naja, genau. Und von der Bunte gibt es den New Faces Award und sowas. Sie richten dann die jeweiligen Preise aus, ja. Naja, aber die Viola ist, da ist ja die Deutsche Filmakademie dahinter. Jetzt seit über 20 Jahren, die haben auch irgendein Jubiläum gefeiert. Und beim Deutschen Filmpreis gibt's ja immer Bronze, Silber und Gold. Und das fand ich so lustig, weil Nichts Neues im Westen hat halt nur den zweiten gemacht. Und ich meine, ja, für einen Oscar hat's gereicht, aber beim Deutschen Filmpreis dann eben zweiter.
Hinter wem? Wäre jetzt natürlich interessant.
Das Lehrerzimmer.
Das Lehrerzimmer?
Ja, Film, kennst du auch.
Gehört, aber okay.
Doch, aber das Plakat kennst du. Leonie Benesch ist vorne drauf. Die hat auch den Preis für die beste Hauptdarstellerin bekommen.
Okay.
Und es ist so ein bläuliches, Plakat, ja. Und sie spielt eine Lehrerin. Wir haben, glaube ich, auch schon den Trailer gesehen.
Okay. Aber Leonie Benesch ist die, die in Der Schwarm mitgespielt hat, oder? Den Day 4 von
genau. Und bei The Crown. Ja. Mhm. Ja, die ist jetzt auch hierzulande A-Lister.
Gut aktiv, ja. Ich habe neulich auch von einem anderen Film von ihr gelesen.
Ja, und die ist wirklich richtig gut.
Cool. Haben wir im Auge, wenn ich mir dann in 4 Jahren den nächsten deutschen Film angucke, dann spielt vielleicht Leonie Benesch mit.
Ja, sehr wahrscheinlich.
Schauen wir mal. Ja, wir haben ja Fahrplan für heute gemacht. Ich bin wieder zurück in Berlin.
Back insofern, in town.
Back in town. The boys are back in town. Home sweet home. Insofern haben wir schon einen kleinen Plan gemacht für die heutige Episode. Und wir haben gleich 2 Auftragsfilme, die wir heute abhaken. Wir haben gesagt, den einen, damit starten wir und mit dem anderen hören wir auf. Und zur Feier des Tages starten wir mit einem nagelneuen Feiner Pinkel Supporter und grüßen Marci an dieser Stelle. Und das ist sein erster Auftragsfilm, mit dem er hier in den Genuss der Auftragsfilme eingestiegen ist. Eine interessante Wahl, definitiv. Also schöne Grüße an Marci. Ich bin mir nicht sicher, ob er Berliner ist. Also könnte sein, dass das im Hometown ist, weil der hat so ein paar skated, glaube ich. Eine Menge.
Okay.
Und hat so ein paar Skater-Fotos aus Schöneberg irgendwie bei sich gepostet. Deswegen, aber ist auch so in Westdeutschland. Insofern bin ich nicht ganz sicher, ob der hier nur zu Besuch war. Oder ob du local bist. Kannst du uns ja mal mitteilen. Vielleicht haben wir hier mal einen Supporter hier in der direkten Nachbarschaft. Da gibt's ja nicht allzu viele.
Ja, stimmt.
Aber schönen Gruß an Marci.
Ja, liebe Grüße. Guter Einstieg, den er sich da ausgesucht hat. Und jetzt dürfen wir erstmal raten.
Jetzt dürfen wir erstmal raten, richtig. Das ist ein interessantes Raten, wenn du mich fragst.
Ich wag's mal und sage, du bist bei 7.
Okay.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen Nummer-Sicher-Tipp.
Ich sag bei dir 4,5. Oha. Der Blick.
4,5. Okay.
Ja. Man macht sich auch während des Films Gedanken. Und irgendwie hatte ich so das Meme vom nicht so amüsierten Lee vor Augen, aber ich kann mich auch täuschen. Wir werden sehen, wir werden es auflösen.
Ja.
Geil. So, Rock'n'Roll High School. Hast du schon mal was von dem Film vorher gehört?
Nee. Den kannte ich nicht.
Okay. Ich auch nicht so richtig bewusst. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal mitbekommen habe, aber hat mir jetzt auch nichts gesagt. Nee, ich konnte ihn auch nicht zuordnen.
Da hätte ich jetzt erwartet, dass das was ist, was du schon lange irgendwie auf deiner Watchlist hast und nur noch nicht gesehen hast. Aber okay, kanntest du nicht.
Ja, nach der Sichtung hätte ich das auch erwarten können von mir, aber nee, der ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Und ich habe einen direkten Zusammenhang vom Regisseur Alan Arkush, weil das ist der Regisseur von Caddyshack 2. Und ich hab heute ein Projekt, was so ein bisschen zu Caddyshack passt, insofern ist es ganz lustig. Und der ist ja immer noch aktiv, aber der hat später mehr so Serien gemacht. Navy, CIS, hat für Heroes irgendwelche Folgen gedreht und Ally McBeal und so. Also hat eigentlich nach seiner Filmkarriere in den 80ern, der ausschließlich ab den 90ern irgendwie fast nur noch für Serien gedreht. Aber den gibt's noch, macht immer noch ein bisschen links und rechts. Und das können wir schon mal vorausschadowen. Das war nicht der einzige Regisseur, der ist nämlich wegen Erschöpfung dann zusammengeklappt gegen Ende der Dreharbeiten.
Ja.
Und die Szene, die dann gefehlt haben, hat Joe Dante nachgedreht. Ja. Der Regisseur von Gremlins und Co.
Finde ich sehr interessant.
Den können wir insofern, ist der uncredited als Co-Regisseur gelistet. Schon ganz witzig.
Ja, und die beiden haben auch Autoren-Credits neben Richard Whitley, Russ Dwong und Joseph McBride. Die haben aber alle wenig Großes geschrieben. Ich glaube, außer Joseph McBride Der hat, glaube ich, auch eine Emmy-Nominierung, aber jetzt, die haben alle keine Riesen-Vita.
Ja.
Und ich glaube, das Wichtigste bei der Nummer auch, wer der Produzent ist.
Das sollten wir definitiv erwähnen, ja.
Ja, Herr Coleman.
Ja. Und das ist wichtig zu wissen, weil der Typ hat 512 Filme produziert in seiner Vita. Und wir hatten hier einige davon. Also das ist unter anderem der Produzent von Death Race 2000. Der hat das Original gedreht von Little Shop of Horrors. Das ist, glaube ich, sein bekanntestes aus seiner Vita. Aber du hattest ihn ja bei Frauen hinter Zuchthausmauern. Mhm. Das ist eine Produktion von Roger Corman. Ich wiederum hatte ihn in diesem St. Valentine's Day Massacre, wo er dann so ins Mafia-Genre reingegangen ist. Und Roger Corman ist ja bekannt dafür, dass er so Billigfilme, der war ja so Billigfilmer. Ja. Er hat dann für einen schmalen Taler, ist er dann immer auf so einen Zug aufgesprungen, was gerade angesagt war. In dem Fall war es natürlich die große Zeit von Grease und Rocky Horror Picture Show habe ich auch so ein bisschen den Feel gehabt, mhm. wo die Musicals rauskommen sind, die damals mega eingeschlagen sind. Und da hat er natürlich gesagt, okay, macht das so ein bisschen in der Richtung und macht mal da Anfang der 70er, wo Godfather war, hat er dann diesen Mafia-Film gemacht und dann macht er mal irgendwie einen Exploitation-Film und weiß ich was alles. Also es, ja. Roger Corman ist schon...
Und halt immer für ein Appel und ein Ei und deswegen wurde sein Name halt auch echt gerne mit Trash in Verbindung gebracht.
Richtig, ja. Und das sollte man
hier
wissen.
Ja, eben. Und auch hier, 300.000 Budget, das ist ein Witz.
Ja, und wenn man weiß, dass hier Roger Corman hintersteckt, dann kann man sich so ein bisschen mental darauf vorbereiten, dass einem hier nicht der Blockbuster um die Ohren fliegt.
Ja, das kann nicht schaden.
Ja, dann, also der Titel ist eigentlich Programm. Die Story ist nicht so richtig viel, können wir gleich mal zusammenfassen, aber der bereitet so ein bisschen diese 80er-Welle an diesen Teenie-Sex-Musik. Comedies vor, sowas wie Porky's zum Beispiel, die ich hatte, oder American Ice Cream Bachelor Party mit Tom Hanks war ja auch so ein frühes Werk in seiner Vita.
Ja, das hatte für mich auch an manchen Stellen so ein bisschen Eis am Stiel Vibes.
Ja, voll. Weil das Wichtigste ist natürlich, dass irgendwelche Typen zum Stich kommen und irgendwie den Schwarm, den sie sich außer Korn haben, dann irgendwie flachlegen können. Das ist natürlich das große Ziel, den hier einige Charaktere verfolgen und.
Ja, gibt's hier ganze Songs drüber.
Da gibt's ganze Songs drüber. Aber wir wollen mal hier die komplexe Handlung erstmal mal zusammenfassen, dass ihr wisst, worum es geht insofern. Und für komplexe Handlung ist Lee immer zuständig, insofern würde ich das
sagen. Ah ja, danke, genau. Ja, wir befinden uns an der Vince Lombardi High School. Warum auch immer die Vince Lombardi High School heißt. Das ist doch hier, nachdem ist doch die NFL, also die Super Bowl Trophäe benannt.
Ach, da habe ich schon mal gehört.
Ja, ja.
Ja, ja, ich wusste, ich habe den Namen schon mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich konnte es nicht zuordnen, okay.
Ja. Deswegen legendärer Football-Coach. Und ja, das ist hier eben die Vince Lombardi High School.
Okay.
Und dann wird gleich zu Beginn erzählt, dass die immer wieder die Schulleiter verliert, weil die Nervenzusammenbrüche haben, noch und nöcher. Und die haben da einen recht hohen Verschleiß, weil die Schüler, die lieben Rock'n'Roll und sind dafür auch bereit, ihre Bildung zu vernachlässigen.
Das hat die Rock'n'Roll High School.
Ja, dann kommt natürlich gerade eine neue Direktorin an die Schule und die hasst natürlich diese jugendliche Musik, die nur laut und anstrengend ist. Und die Dame, Miss Evelyn Togar, die verspricht eben diesem ganzen Musikwahn ein Ende zu setzen.
Mhm.
Und ruft dann die Eltern zusammen und ja, dann im weiteren Verlauf versucht die dann eben auch Platten zu verbrennen und will da so ein bisschen, ist da so ein bisschen nazimäßig unterwegs. Will halt diesem Rock'n'Roll irgendwie den Garaus machen.
Die will da richtig durchgreifen, ne?
Ja. Und dann, ja, das ist sowieso ein bisschen Rebellion the Movie, weil die rebellischen Jugendlichen, die lassen sich das natürlich nicht nehmen und ja, wehren sich. Übernehmen die Schule und dann geht der ganze Shit down.
So sieht's aus. Die haben keinen Respekt vor dieser neuen Schulleiterin und rebellieren, wie du so schön sagst.
Ja. Ja. Hey, und das war, also mit der neuen Direktorin hatte ich auch schlagartig so krasse Parker Lewis-Vibes.
Okay, habe ich nicht so verfolgt.
Aber ach, kann shit, sein. Okay. Das hat mich so oft an Parker Lewis erinnert. Es war ziemlich für mich irgendwie einfach voll klar, dass das auf jeden Fall auch Inspiration war bei Parker Lewis.
Mhm. Ich habe mal diesen vom ähnlichen Jahrgang, irgendwie Anfang 80er, gab es mal so einen Frauenknast-Film.
Mhm.
Ich habe jetzt den Namen vergessen, der war auch sehr trashy und da war die Gefängnisdirektorin, war auch so ein ähnlicher Typ. Die war halt um einiges massiger und fülliger, um einiges übergewichtiger, nee, nicht übergewichtig, wie heißt es? Mehrgewichtiger.
Mhm.
aber auch so ein ähnlicher Typ, halt totaler Nazi und extrem streng und ja.
Naja, du.
So halt.
In deinem vorhin angesprochenen Film war es ja Pam Grier.
Stimmt.
Die hat das auch recht streng gemacht.
Ja.
Ja,
das ist Bossy, Bossy Woman.
Die Figur, mit der man einsteigt, ist auch so ein Klischee-Nerd, mit dem dann eben auch die halt diese Sorte Film üblichen Dinge gemacht werden, dann irgendwie in die Toilette gesteckt oder in den Schrank eingesperrt und all diese Dinge. Und ja, da werden, also die Figuren sind hier eh nur so Klischee-Abziehbilder.
Ja, ja. Also wenn ihr euch einen Nerd auch mal vorstellt im Film, wie der gezeichnet ist, dann sieht der genauso aus wie der hier mit Brille und kariertem Hemd bis oben zugeknöpft und Seitenscheitel. Genauso sind die hier gezeigt.
Ja.
Ja, aber ist normal. Die Charaktere sind wie bei den Vorbildern halt, die ich genannt habe vorhin, sind komplett comichaft überzeichnet.
Mhm.
Aber irgendwie habe ich einen kleinen Hotspot für so eine Art von Film. Und ich kann mir das gut angucken oftmals.
Ja, deswegen mein Tipp. Ich bin nur sehr gespannt jetzt, wie sehr du das mochtest.
Ja, der Tipp war nicht so schlecht, kann ich schon mal vorausschätzen.
Ja, weil die Musik, die hier zum Einsatz kommt, ich meine, die finde ich auch geil.
Ja.
Also das kann ja nur helfen.
Das stimmt.
Aber im Grunde, also ich hatte gerade aufgrund der Band dann tatsächlich doch irgendwie ein Problem. Aber eher so ein, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Weil, also
naja, jetzt bin ich mal gespannt. Schießt du jetzt hier gegen die Ramones oder was? Die
überhaupt,
ich ja sehr verehre.
Ich mag die Ramones eben auch sehr. Mhm. Aber für mich waren die Ramones schon auch immer ziemlich nah am Inbegriff von Punk.
Mhm.
Mit ihrer ganzen Attitude und was sie so repräsentieren. Und dieser Film ist aber eigentlich ein krasser Sellout-Move.
Ach so, meinst du?
Weißt
du,
ich meine?
Ja.
Weil das ist im Grunde, ist der Film eine harte Werbeveranstaltung für die Ramones.
Ja, ja, das ist definitiv so ein Vehikel für die Band. Ohne
ja,
Frage.
Ja, aber das ist halt auch wirklich null subtil und auch noch nicht mal groß charmant, sondern es ist halt einfach, also jeder, der in dem Film auch nur ansatzweise cool dargestellt wird, feiert die Ramones bis zum Umfallen und würde
ja, ja, klar,
alles dafür geben, zu dem anstehenden Ramones-Konzert zu kommen.
Und darum geht's dann auch.
Mhm. Ja, natürlich. Und das dann mit ihrem Erscheinen im Film, finde ich halt einfach irgendwie krass. Ja, irgendwie fühlte sich das halt so ein bisschen nach Selling Out an.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich meine, diese Punk-Attitüde und dieses Rebellieren gegen das Establishment und so, du kannst ja da auch nicht irgendwie Simon & Garfunkel so ins Zentrum packen, weißt du, von der Band, die jetzt wo alle hinwollen oder wo sie sagen, das ist jetzt, insofern, du musst ja eine Band nehmen, die so ein bisschen rotzig ist.
Also, nee, von Studioseite aus verstehe ich das auch.
Mhm. Nur du jetzt vom Feeling.
Nee, es ist halt für mich, also für die Ramones irgendwie, finde ich, verraten die sich halt so ein bisschen selbst damit.
Die Ramones waren auch spätestens Sellout, wo die ihre T-Shirts bei H&M verkauft haben. Nee, dafür können die nichts. Aber ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, die großer Ramones-Fan waren, auch bevor die T-Shirts in waren und Leute, die getragen haben, die normalerweise eher so Justin Bieber und Lady Gaga gehört haben.
Ey, klar. Also früher, ich habe auch so Blitzkrieg Bob, also gut, das ist fast ein bisschen inflationär, so, das habe ich, glaube ich, echt tot gehört, das Ding.
Hm.
Aber ich mochte die Ramones auch, lange bevor die T-Shirts in Mode waren. Klar.
Aber es ist, wie du gerade sagst, es ist definitiv ein Vehikel für die Band, weil es ist ein verfilmtes Greatest Hits Album. Mhm. Weil alles, was wirklich, die größten Hits von denen werden hier verballert und werden gesungen. Fast schon musicalmäßig werden die da aufgetreten, werden die am Hof irgendwie performen und so und aus dem Auto steigen.
Plus auch noch ein paar Songs, die nicht von ihnen sind.
Ja, da gibt's auch noch ein paar. Aber die sind halt trotzdem auf Platte erschienen und wurden dann trotzdem Hits, auch die Cover von denen.
Mhm.
Do You Wanna Dance und so. Aber neben Blitzkrieg Bop, I Wanna Be Your Boyfriend, California Sun, She's the One, Sheena is a Punk Rocker, diese ganzen Hits, das sind halt wirklich so die größten von denen.
Mhm.
Aber du hörst halt auch noch neben den Ramones hörst du auch noch anderen Rock'n'Roll von Chuck Berry, von Alice Cooper, Left School's Out, Devo, Fleetwood Mac, Paul McCartney, Lou Reed und so weiter.
Mhm.
Aber der größte Skandal, finde ich, es wird ja an einer Stelle dann gezeigt, da ist ja so ein Rockometer, diese Skala, die so von leise zu laut geht.
Mhm.
Und dass die Stones da höher sind als Led Zeppelin.
Ja, fand ich auch.
Also da hat mich der Film dann verloren. Da habe ich gesagt, okay, jetzt wird's unglaublich. Jetzt wird's
unrealistisch.
Ja, also die Stones an zweiter Stelle, was ist denn da los? Ja, und da sind die Ramones natürlich ganz oben. Insofern das größte Feindbild der Autoritäten, der Direktorin und der Polizei und alle, die sich da rumscharen.
Wobei das ja gerade auch in so Rock'n'Roll-Kreisen ein recht beliebter Witz ist, weil es Leute gibt, die ja sagen, Stairway to Heaven ist eigentlich eine glorifizierte Fingerübung. Mhm. Na, dass das so einer der überbewertetsten Songs aus der Richtung ever ist. Und deswegen Led Zeppelin ist schon, also da gibt's ja nicht nur Leute, die sagen, das ist so der krasseste Rock, sondern es, manche finden das ja auch ein bisschen soft.
Ja, aber ist jetzt nur auf den Song bezogen. Also ansonsten haben die auch andere Dinger, die wirklich...
ja, nur was jetzt so die Wahrnehmung von der lautesten Band überhaupt, ich weiß gar nicht, ob da alle bei dir wären, wenn die sagen, Led Zeppelin muss zwangsläufig über den Stones sein.
Ja gut, Motorhead taucht gar nicht auf. Ich glaube, die stehen im Guinness-Buch als lauteste Band der Welt.
Gab's die da schon?
Ob jetzt Dezibel oder Konzerte? Ich glaube, 79 gab's die schon. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Hm. Aber ja, klar. Also... Ich glaube, Metallica wäre dann in den 80ern auf jeden Fall da auch noch mit in der Liste. Also ja, schon ein paar.
Wenn dann spätestens mal Speed Metal und so Kohl dann auftaucht, dann da muss man die Skala nochmal neu justieren, weil da sind die Stones wahrscheinlich nicht mehr auf dem zweiten Platz. Aber gut, es soll ja alles noch ein bisschen massentauglich sein und ein bisschen zugänglich zu Leuten und soll jetzt nicht so zu insidermäßig sein.
Ja, und da ist es halt auch, ich finde, dieses PG-Rating, das siehst du eben auch an dem, was halt passiert, weil wenn man das Image von den Ramones halt wirklich benutzt hätte, dann hätten die ja auch viel übler abgehen müssen hier.
Ja, ja, klar.
Und das ist eben alles sehr PG.
Der war ja, du hast ja gesehen, also du hast ja wahrscheinlich gelesen, was hier während der Dreharbeiten passiert ist mit Joey Ramone, was der hier alles abgezogen hat. Mhm. Dass der mit einer Überdosis im Krankenhaus gelandet ist, dass der sich im Knast da irgendwie einen Schuss gegeben hat, dass der verhaftet worden ist wegen einer Schlägerei.
Irgendwie das mit einem, fand ich verwunderlich, Alter. Wie schaffst du es, im Knast eine Überdosis zu bekommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Connections.
Also wirklich irgendwo auch beeindruckend, aber ja. Und das alles während laufender Produktion und parallel haben die ja wohl auch noch ein Album aufgenommen.
Auch noch.
Ja.
Ja, und so eine Sachen hast du natürlich im Film nicht gesehen. Also nee, da eben. Siehst du.
Wo ist da die Überdosis?
Halt
so,
ja. Das ist halt das Saubermann, das ist halt ein bisschen auf Saubermann poliert. Insofern ist es schon eine Werbeveranstaltung.
Und deswegen hat das halt bei mir immer so ein bisschen knirscht, weil ich halt dachte, oh Mann, Alter, das sind die Ramones, ey, warum macht ihr denn sowas? Das ist doch uncool, Mann.
Ja. Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen. Weißt auf der anderen Seite, wenn du die Ramones natürlich magst, ist es auch wieder okay, dass die da drin sind. Jetzt stell dir vor, da wäre irgendeine Band drin, weiß ich nicht, die Sparks oder so, irgendeine Band, die ich überhaupt nicht leiden kann. Und die wären halt im Zentrum, dann könnte ich weniger mitleben.
Ich weiß es gar nicht, weil ich glaube, dann hätte ich halt nicht diesen emotionalen Bezug, weil dann wäre mir egal, was die Band macht, weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst, okay.
Ja, irgendwie passte das halt nicht zu meinem Image von den Remotes, was ich hier so gesehen habe.
Ich kann es vereinzelt nachvollziehen.
Geil fand ich auch, hast du das gelesen, dass Didi Ramone so ein beschissener Schauspieler war, dass die seine Lines gekürzt haben. Ursprünglich hätte er 7-mal was sagen sollen, das haben sie dann auf 2 reduziert. Mm. Und der Witz ist, die eine davon ist mir sogar noch hart aufgefallen, dass ich dachte, oh Alter, was war das denn?
Bist du schlecht.
Hey, Pizza, it's great. Let's dig in.
Das war richtig schlecht, ja.
Boah, das war so übel, Alter. Jetzt hat er schon nur noch 2 Lines und dann verkackt er die eine aufs Härteste. Ey.
Ja, aber es passt einfach mal in einem Roger Corman-Film, insofern hat das auch hingehauen.
Ja. Aber das war eben auch so ein bisschen cringe, also, ja.
Ach so, und ey, Joey Ramone ist einfach mal, der ist halt, das ist wieder so typisch, was dieses Groupie-Leben angeht oder dieses Rock'n'Roll-Lifestyle, dass Frauen halt sich Poster hinhängen und irgendwelche Typen vergöttern, weil die gerade krasse Platten machen und weil die gute Songs rausbringen. Und wenn du dir den Typen anguckst, Alter, wie hässlich, also so, was der Sheriff da gesagt hat an der Stelle, dass er meinte so, oh, these are ugly people oder so, da meinte so, die sind alle so hässlich. Da bin ich bei ihm halt, das ist halt wirklich kein gut aussehender Typ, das ist halt.
Nee, also die ganze Band, finde ich.
Ja, ja, die sehen schlimm aus.
Ja.
Das sind wirklich hässliche Vögel.
Ja, nee, aber es ist halt die Ramones. Die Groupie halt, Love, die wird hier ja auch thematisiert.
Ja, ja, es geht um Groupie Love und zwar auf allerhöchstem Niveau, ja.
Mhm. Ist auch geil.
Und das größte Groupie der Ramones wird gespielt von PJ Souls.
Ja.
PJ Souls ist ja Riff Randall. Das ist ja die dann fast der ganzen Schule dann Ramones-Karten spendiert.
Ja.
Und 1000 Stück kauft, damit die Schule leer geräumt ist und damit Rock'n'Roll praktisch der Highschool den Kampf ansagt.
Mhm.
Und da bin ich auch stolz auf mich, dass ich die erkannt habe, dass es die aus Halloween ist. Mhm. Dass ich die in Halloween schon gesehen habe. Aber hat auch nicht allzu viel gemacht. Aber wer ja vorzuheben ist, ist definitiv der Master auf Nebenrollen. Clint Howard.
Ja, Mann.
Und Clint Howard, 253 Credits, hat in ganz vielen Blockbustern auch irgendwie einen Wissenschaftler am Computer gespielt, bei Jurassic Park und so, der kurz mal zu sehen ist. Ist ja der Bruder von Ron Howard.
Mhm.
Und dass der mal hier so eine größere Rolle kriegt, das ist wirklich die größte Rolle, in der ich den je gesehen habe. Also er hat normalerweise... sind seine Rollen viel kleiner, wo ich ihn sonst immer denke in Filmen.
Bei Waterboy hat er ja auch eine relativ präsente Rolle, ja.
Ja, hier hat er auf jeden Fall eine Menge Screentime, im Gegensatz zu sonst. Hm. Was krass ist, wusstest du, dass der Typ 1979 zum Sexiest Man Alive gewählt worden ist?
Was? In dem Jahr jetzt?
Als der Film rauskam? Ja, in dem Jahr, 1979, war Clint Howard Sexiest Man Alive.
Alter. What?
Ja. Da hatte man noch andere Geschmäcker. Joey Ramone und Clint Howard.
Krass. War nah gesagt. Scheiß, ey. Okay.
Ja.
Wow.
Zac Efron kam später.
Mhm. Ja, und laut Trivia Facts haben die Ramones ja auch insgesamt wohl nur $25.000 bekommen. Und das ging dann eben alles drauf für ein Krankenhaus und die ganze Polizei-Action und Überdosis und Hotelzimmer und so. Ganz schön wenig eigentlich, also aus heutiger Sicht sowieso, aber auch für 79 finde ich 25.000 für die ganze Band, Alter, für den ganzen Film, ist echt nicht viel.
Ja, ist ein Witz. Aber ist vielleicht auch ein wenn du es als Werbeclip ansiehst und als Ankurbeln von Remotes-Platten und Leute, die vielleicht auf die Band stoßen, die sie vorher noch nicht kannten und dann auf einmal feiern.
Dafür eben, war das echt ein gutes Vehikel, ja.
Ich meine, die Hauptdarstellerin konnte auch mit den Remotes nichts anfangen und ist dann im Laufe der Dreharbeiten dann doch zum Fan geworden. Insofern, wenn das auf die Zuschauer dann überspringt, dann ging die Rechnung auf.
Mhm. Ja, aber was hat sie, ihr Gehalt war doch auch irgendwo in den Trivia Facts. $2.100.
Alter.
Die für den Film.
Ja gut, bekommen. Aber wenn das Budget insgesamt 300.000 betrug, das ist ja Vollwitz.
Ja, aber dann geht die hin und kauft sich ihr eigenes Kostüm selbst, kauft dann eine Jacke für $300 und hat halt im Endeffekt alles fürs Kostüm wieder ausgegeben, was die Engage für den Film bekommt.
Ja.
Gute Nullrechnung.
Das ist auch so, wir haben mal gar nicht erwähnt, dass bei Transformers, dass sich ja Tyrese Gibson eingekauft hat in den Film.
Mhm. Stimmt.
Dass der praktisch Michael Bay oder die Produktionsfirma bezahlt hat, um in den Film mitzuspielen und hat nicht mal Gage bekommen. Wie krass ist das denn?
Mhm.
Ich meine, es gibt bestimmt so Projekte, wo man als Schauspieler denkt, ach komm, hier kratze ich meine letzten Ersparnisse zusammen, ist auf jeden Fall eine gute Chance. Das ist ein Riesenfilm oder ein geiler Regisseur, mit dem wollte ich immer was machen.
Naja,
ich kann mir das auch schon vorstellen, aber eigentlich
aber das ist das kann ja auch nicht jeder
Arbeit ist der.
Also kann ja nicht jeder hingehen und sagen, hier, ich habe eine Million rumliegen, jetzt ich möchte mitspielen bei euch.
Ja, ja, klar. Sonst hat der Elon Musk schon in vielen Filmen mitgespielt, ja, aber hat er nicht. Hase recht.
Ja, ja.
Ich will unbedingt noch einen Schauspieler erwähnen, der im Cast ist und der spielt halt diesen besagten Sheriff und Polizisten, der auch immer mal, der natürlich auch die Jungs auf dem Kicker hat hier, die auf Rock'n'Roll abfahren und die Ramones selbst. Dick Miller.
Ja, ist auch so ein Nebenrollentyp, der halt immer wieder auftaucht, ne?
Immer zu sehen. Haben wir ja Terminator gesehen, da spielt er ja in diesem
Waffenhändler.
Diesen Waffenhändler.
Mhm.
Aber hat auch so Nebenrollen in Gremlins, auch so in ganz vielen Filmen. Also die Fresse hat man definitiv schon mal gesehen und es gibt eine Doku über ihn.
Nein, Gremlins ist seine Rolle gar nicht so klein.
Nee, da ist sie nicht klein, stimmt. Ab und zu hat er auch ein bisschen mehr zu tun gehabt. Und der hat eine Doku, die sich um sein Leben dreht und um seinen Werdegang als Nebenschauspieler. Die heißt Meet Dick.
Ja, habe ich mitbekommen.
Und die werde ich mir dann auch irgendwann mal angucken. Das fand ich ganz interessant, als ich mir dann den Trailer angeguckt habe.
Mhm.
Sieht unterhaltsam aus.
Ja, und der hat wirklich eine lange Vita.
Mhm.
Ja, wen haben wir noch nicht erwähnt? Vincent Van Patten spielt Tom Roberts. Das ist hier so der Jock, der eigentlich eben nur das eine Ziel hat, irgendeine flachlegen. Ab einem gewissen Punkt ist dann auch ziemlich egal, wer es ist, weil er sich da eben coachen lassen muss von Clint Howards Figur.
Weil er halt zwar die Optik hat, aber nicht die Skills.
Ja,
weil er
hat nur gar das Wetter
redet
Game,
und total der Langweiler ist.
Ja, ja. Und da habe ich mal geguckt, was der Typ so macht. Also der Schauspieler, Vincent Van Patten. Und dann dachte ich, okay, du müsstest den wahrscheinlich kennen, weil der ist ja relativ schnell dann in der ganzen Poker-Arie gelandet und ist dann auch immer bei diesen, also gibt's ja so Serien oder was heißt Serien, halt so Live-Shows, ne, wo gepokert wird und so weiter und da ist der immer gelistet. Also der hat da ewig viele Poker-Einträge in seiner Vita.
Okay. Ich muss sagen, ich verfolge nicht so viel Poker außer vom Live-Tisch. Also ich bin jetzt nicht so der große Kenner, was so die internationale Pokerszene angeht oder gucken wir jetzt nicht irgendwelche Turniere an oder verfolgt das groß und so weiter. Ich weiß halt von ein paar Schauspielern, dass sie pokern halt hier, die von Chucky, die ist zum Beispiel sehr groß in der Szene, jetzt habe ich den Namen vergessen, egal.
Ja, aber gibt's ein paar Schauspieler, ne, die da ganz
gut unterwegs sind. Die man regelmäßig da am Tisch sieht, ja.
Ja, und hart finde ich auch, weil, also, Riff Randall hat ja eine beste Freundin, die sie unterstützt bei ihrem Vorhaben, zum Ramones-Konzert zu kommen und dann muss sie ja parallel eben auch Schule schwänzen und braucht da immer Ausreden und Kate Rambeau, eben ihre beste Freundin, die liefert die. Und Dee Young, die Schauspielerin, die diese Figur spielt, die hat 116 Credits. Und ich meine, hier ist das schon eine sehr, sehr große Nebenrolle. Oder vielleicht sogar eine der Hauptrollen, ne?
Ja.
Alter, dann habe ich gesehen, weil die arbeitet immer noch. Aber so die letzten Einträge, Alter, das sind halt alles immer Rollen ohne Namen. Jetzt war die zum Beispiel in Quantumania, war die Woman with Dog.
Okay.
Das klingt halt schon alles sehr nach Edelkomparserie.
Das sind so Paychecks wahrscheinlich.
Ja, ja, und schon, also bei Pretty Woman war sie dann auch schon irgendwie so Saleswoman und sowas. Also, ja klar, also ne, bevor du gar nichts machst, aber es ist trotzdem irgendwie hart. Hat sie sich wahrscheinlich auch anders vorgestellt.
Ist wahrscheinlich nicht der Absprung zur großen Karriere. Das klingt, als wenn sie auch noch andere Jobs hätte.
Ja.
Und nicht von der Schauspielerei lebt.
Ja, aber. Wobei, wer weiß, ne, ob die dann auch von Residuals und so weiter leben kann. Aber also eben, die große Karriere ist es nicht geworden. Aber ich find's krass, weil nachdem ich so ein bisschen recherchiert habe und gerade auch auf Letterboxd und so, dieser Film hat wahnsinnig viele und krasse Fans. Also
hatte.
Der steht bei vielen Leuten echt wahnsinnig hoch im Kurs. Ich bin sehr gespannt, wie du das gefunden hast.
Ja, wir können langsam zum Fazit überleiten, wenn du willst.
Ja, weil ich habe, glaube ich, sonst an Trailfacts eh nichts mehr.
Ich auch nicht.
Alright.
Also wie ich das fand, ist, der Film ist definitiv Rock'n'Roll und da bin ich ja ein großer Freund von und da sage ich, give it to me, erstmal. Aber er ist natürlich ziemlich schlecht, unterm Strich. Also ist natürlich ein Roger Corman-Film. Insofern kommt das nicht an diese edel Highschool-Filme ran, die dann auch später gekommen sind. Also selbst Porky's ist ja fast schon wie ein Blockbuster, wenn du jetzt Rock'n'Roll Highschool daneben stellst. Mhm. Also das war ja schon harter Schrott. Aber schon Schrott, der Spaß macht. Der hatte wirklich in den besten Momenten, hatte der so ein Feel von Rocky Horror Picture Show, finde ich so, weil der so ausladend ist, weißt du, so drüber mit allem, mit Charakteren, mit wie die gezeichnet sind, wie die Dialoge vonstatten gehen. Insofern fand ich das so unfreiwillig schon teilweise ein bisschen komisch. Aber man muss sich unterm Strich mal eingestehen, so richtig gut ist der nicht. Insofern muss ich natürlich überlegen mit der Punktevergabe. Hab mit der 7 gehadert, die du genannt hast. Und dachte so, ja, irgendwie macht der schon Spaß und irgendwie ist das schon mein Cup of Tea und habe überlegt, ob ich dem noch eine 7 gebe. Aber bin dann doch bei einer 6,5 gelandet, weil das ist schon wirklich nicht so ein, also so als richtig guten Film kannst du das nicht bezeichnen. Aber grundsätzlich macht der schon Spaß. Deswegen 6,5.
Mensch, das ist ja glimpflich gelaufen hier mit meinem
7. Das ist glimpflich gelaufen, ja. Und fast hättest du ja noch einen Treffer gehabt, weil die 7 war zum Greifen nah, kann ich an dieser Stelle sagen, aber dann lief der Nachspann und ich dachte so, okay, das ist einfach, eine 7 ist einfach zu gut. Dann fielen mir ein paar andere Filme ein, die von mir eine 7 gekriegt haben und dachte so, nee, das geht irgendwie nicht. Aber er macht Spaß, also man kann ihn machen, wenn man so Fan ist von der besagten Musik und ich mag ja Filme, die mit Musik vollgestopft sind. Und das hier ist voll meine Richtung, also ich mag so diesen Classic Rock sowieso, insofern passt das. Und ich dachte während des Guckens, Alter, du wirst hier nichts lustig finden. Ich wusste, dass du die Musik magst. Ich weiß, dass du auch so Classic Rock feierst und die Ramones magst und den Soundtrack wahrscheinlich gut finden würdest. Aber alles, was dazwischen ist, wirst du wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, Alter, was ist denn das für ein harter Scheiß?
Ja, siehst du, wir kennen uns dann noch ganz gut. Ziemlich genau.
War dann auch so?
Ziemlich genau das war's. Ich hatte mit der Musik meinen Spaß. Und die von dir eben angesprochene unfreiwillige Komik, die hat mir vereinzelt auch was gegeben, aber viel zu oft saß ich einfach da und dachte so, ey Leute, also was? Habt ihr sie noch alle? Was wollt ihr mir denn erzählen? Wie forciert kann man denn diese Momente kreieren, damit jetzt wieder gesungen wird?
Ja, und sehr dann, forciert, ja.
Dann hast du da Riff Randall, die Songwriterin, die Songs für die Ramones geschrieben hat, die dann aber trotzdem selber auch hin und wieder die Songs natürlich singt, damit wir die auch hören. Und dann halt trotzdem singt I Wanna Get Chicks. So, ich denke, alles klar, Riff.
Geil ist auch noch, dass sie so eine schlechte Sängerin war, dass sie die Tonlage angepasst haben und dann irgendwie die Notenabfolge geändert haben, damit die so ihre Stimmlage so in die Richtung gehen, damit die nicht so viel
und ich meine, sie legt sich ins Zeug zu spielen, dass sie ein Fan ist, aber ich finde, man sieht, dass sie das nicht gefühlt hat. Also irgendwie man sieht, dass die Mucke nicht fühlt. Und das hätte halt, glaube ich, auch nochmal so einen Unterschied für mich gemacht, wenn ich halt wirklich sehe, dass die Leute da selber irgendwie so Mörderspaß dran haben und die Mucke halt auch wirklich feiern. Aber das war halt auch so eben, dann kollidierte das tierisch für mich mit, wie ich mir das halt vorstellen würde, wenn die Ramones irgendwie hohl drehen und ich mit denen irgendwo feiern gehe, also dann wäre halt wahrscheinlich eher, also von Nutten und Koks sind wir halt weit entfernt. Das ist halt eben einfach alles eine sehr cleane Variante und dafür, dass du hier aber eine Horde an Mädels hast, die sich den also förmlich vor die Füße werfen, hast du halt aber auch in die Richtung nichts, was da passiert. Und deswegen ist es schon immer nur drum, halt werden halt diese Momente kreiert, um irgendeinen Song wieder zu schmettern. Und ja, die Songs fand ich in den meisten Fällen cool, aber das Ganze drumherum war schon hart mit anzuschauen.
Ja, ist schon forciert. Nicht mal Hänsel und Gretel fandst du lustig, die beiden Henchmen der Direktorin?
Nee, also das war auch eher so Fremdschämen, weil das natürlich jetzt auch da, in der Zeit fand man das noch lustig, wenn dann die sich selber eine Legitimation schaffen, um irgendwie übergriffig zu werden. Hier mit
Leibesvisitation. Immer,
ja, hey, so. Ach, nee, die fand ich, das war auch eher so ein bisschen unangenehm, die beiden Jungs.
Mhm. Also rückblickend kann ich mir vorstellen, dass Ende 70er in so einem abgeranzten Kino mit einer Menge Bier und ein paar Kumpels, da hatte bestimmt der eine oder andere hier Spaß bei.
Das wäre wahrscheinlich wieder was ganz anderes, ja.
Das wäre wahrscheinlich was ganz anderes. Aber so klar, nüchtern auf der Couch alleine.
Sitze ich halt auf meiner Couch und höre hin und wieder einen Song, den ich ganz cool finde, denk mir aber parallel, oh Mann, ey, die Ramones verkaufen gerade ihren Arsch. Und dann noch nicht mal für viel, weißt du, so.
Na. Ja.
Aber gut, unterm Strich bin ich bei 4 Punkten gelandet.
Ja, siehst du, auch noch glücklich davon gekommen. 4 waren es.
Ja, ganz geil.
Was habe ich gesagt?
4,5, ja.
Deswegen ah, gut, okay.
Schwer beeindruckt von deinem Tipp hier.
Ja. Könnte halt auch, ja, wie gesagt, hier geht's halt um, wie gut kennen wir den anderen. Hätte auch hart in die Hose gehen können, weil es gibt auch immer wieder Ausnahmen.
Das ja, ist ja, deswegen.
Ist ja bei dir so, ich habe mal so, wir sind ja dabei, gerade die ganzen Supporter in der Tabelle zu vervollständigen und da einzutragen, wer die ganze Firma beigetragen hat, so dass wir das hier, dass wir das da jetzt auch noch eine Spalte haben. Und dabei sehe ich halt die Punkte, die du und ich teilweise vergeben haben bei den Filmen, weißt du, durch Scrollen, durch die Tabelle. Und das ist schon witzig, wie du dann so einen Film wie Halloween dann 10 Punkte gegeben hast, weißt du?
Mhm.
Und dann aber so einen anderen Horrorklassiker wie Freitag der 13. irgendwie 4 oder so. Und ich denke so, Alter, weil die beiden Filme sind ja nicht so weit voneinander entfernt, weißt du, man kann ja sagen, doch, das ist einfach nicht seins.
Nee,
ja,
das ist schon.
Aber weißt du, was ich meine? Das ist in der Videothek in der gleichen Reihe.
Ja, klar, ja.
Und da, also es gibt noch ein bisschen einen gewissen Pegel an Unberechenbarkeit in diesem Punkt. Ja,
der
so,
ist immer mit drin, ist logisch. Und ich also kann auch nachvollziehen, wenn da viele Leute sich manchmal denken, ey, was ist mit ihm los? So, wie kann der nur dem Film so und so viele Punkte geben? Aber dafür hört ihr euch das ja wahrscheinlich an. Also nicht, damit ich mit aller Gewalt irgendwelche Klassiker zerlege, sondern in der Regel kann ich das ja für mich zumindest ganz gut begründen.
Ja, Jens hat ja auch einen tollen Kommentar hinterlassen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast bei Instagram.
Ach so, ja, habe ich gesehen.
Ja. Als er meinte, du hast dann mit Terminator hast natürlich alles wieder gerade gerückt mit einer einzigen Rezension und dann warst du wieder der strahlende Held und ich nicht. Insofern.
Guess. Er hat geschrieben, die einzig legitime Punktzahl, die man für Terminator vergeben kann.
So ähnlich hast du es, glaube ich, auch formuliert. Insofern.
Ist auch so. Bin ich voll bei.
Wir wechseln die Good Cop und Bad Cop Charaktere öfter mal auch untereinander. Ja. Insofern passt schon.
Eben, wie du schon gesagt hast, diese gewisse Unberechenbarkeit, die bleibt eben erhalten. Und ja, deswegen, ey, liebe Grüße an Jens. Schön, dass er mir verzeiht, dass ich die anderen Filme dann nicht im gleichen Ausmaß gefeiert habe.
Ja, das müsst ihr machen. Der Name ist Programm, sagen wir immer wieder. Also insofern kann schon sein, dass wir euer Herzfilm auch ab und zu mal zerlegen.
Ja.
In dem Fall war es irgendwie dazwischen. Also schönen Gruß an Marci. Ich glaube, zerlegen ist es nicht. Also von meiner Seite 6,5 und Lee hat auch schon schlechtere Punkte Vergaben gemacht. Aber ich freue mich nächsten Monat auf Lords of Dogtown. Da kommt dann das Skaterherz zum Vorschein. Das sind natürlich Jungs, die haben in meiner Kindheit auch Heldenstatus.
Mhm. Ja, freue ich mich auch drauf.
Das wird cool. Insofern Grüße an Marci und willkommen im Feine Pinkel Supporter-Paket.
Ja, herzlich willkommen. Und wir erstellen ja parallel eben auch so ein bisschen eine Statistik und gucken, wie die Leute durchschnittlich so landen bei uns mit den Punkten. Und ja, da hat er sich jetzt natürlich, sagen wir mal, einen flachen Start hingelegt.
Ja, wenn wir jetzt einen Zwischenstand machen würden, hätte er nur einen Film drin.
Eben.
Das wäre ausbaufähig, aber gut. Das ist noch ein bisschen früh für eine Statistik nach einer Zahl.
Naja.
Aber wie gesagt, ich konnte mir das gut angucken. Also war schon in Ordnung. Hab ja fast zu 7 tendiert. Also hätten wir 3 Punkte Unterschied, so sind 2,5. Das ist ja auch wieder recht geschmeidig.
Ja.
Ja, aber jetzt erstmal zu dir.
Mhm.
Und bin gespannt, was du noch so geguckt hast davon außerhalb der Auftragsfilme. Weiß ich natürlich wieder nicht, was du mitbringst.
Ja, und jetzt wollte ich mal pünktlich sein diesen Monat und hab meinen Losfilm angeguckt.
Respekt.
Oder? Ich dachte, wenn ich das jetzt schon wieder rausschiebe, das geht nach hinten los.
Diesmal vor meinem Losfilm, ist ja skandalös.
Oder? Ja. Und deswegen liebe Grüße jetzt an den nächsten Supporter, Adrian.
Mhm.
Der hat im April dieses Los reingeschmissen und da hast du das schon für mich gezogen. Und ich habe mich
ganz
sehr
frisch
gefreut. Weil das ist ein Film, von dem habe ich mitbekommen und da war ich sofort sehr intrigued. Als ich ansatzweise gesehen habe, fast ein Plakat gereicht, dass ich wissen wollte, was da geht. Und das schaffen ja auch nicht viele Filme. Mhm. Er heißt Mad God und ist aus dem Jahr 2021. Und das sollte stimmen. Hä? Ich dachte 22. Warum habe ich mir hier 21 aufgeschrieben? Warte mal, das kontrolliere jetzt nochmal. Nicht, dass ich hier irgendeinen Scheiß erzähle. Guck nochmal nach.
Ich hatte manchmal, dass ich IMDb von Google unterschieden hat tatsächlich.
Genau.
Wenn du auf Google angezeigt kriegst, da hast du ein anderes Jahr als bei IMDb.
Genau, das hin und wieder ist das nämlich der Fall. Und jetzt steht hier, nee, jetzt steht bei beiden 21. Insofern stimmt das. Aber irgendwo meine ich, hatte ich 22 gelesen. Ist ja auch egal.
Vielleicht in deinem Kalender, den du noch nicht abgerissen hast, der in der Küche hängt. Vielleicht hast du da die 22 gesehen.
Genau. Ja, bin ein bisschen hinterher. So, liebe Grüße nochmal an Adrian. Kann ich mir vorstellen, dass er den gut findet, weil das ist ein spezieller Film. Auf jeden Fall. Mhm. Du hast ja bestimmt auch schon was mitbekommen, ne? Weil du hast ja, als du das gezogen hast, meinst du auch gleich, oh,
Mad God. Ja, war so ein leichter Hype. Ich habe null Ahnung, worum es geht. Ich weiß nicht, was für ein Film das ist und was hier die Thematik ist, aber ich habe halt links und rechts in der Bubble mal ab und zu mitbekommen, dass der gelockt wird und das waren immer sehr, sehr hohe Bewertungen.
Kann ich mir vorstellen. Regisseur, Autor, Producer und Production Designer, hier so ein bisschen eine Mann-Armee, Phil Tippett. Phil Tippett kennen wir, weil er die visuellen Effekte für Star Wars, Indiana Jones, Dragon Slayer, Robocop, Willow, Jurassic Park, also der war bei ILM recht gut unterwegs.
Große Nummer.
Hat auch Oscars gewonnen dafür, also für Star Wars gab es so einen speziellen Preis bei den Oscars. Deswegen hat er im Grunde nur einen Oscar in der Vita stehen. Der war für Starship Troopers, meine ich. Mhm. Da hat er nämlich auch die Effekte gemacht. Und der ist halt eine ziemliche Legende in dem Bereich. Der fing schon recht früh an und war halt schwer von hier Sindbad und Co. inspiriert. Also Stop Motion.
Harryhausen.
Okay. Harryhausen war für den halt so ein Idol. Und deswegen ist der in die Richtung gegangen. Und ja, hat da nochmal die Messlatte um einiges höher gelegt, weil ja eben so Filme wie Star Wars und Jurassic Park haben da ja schon was gemacht, was es zum damaligen Zeitpunkt dann irgendwie noch nie gegeben hat. Mhm. Ja, und jetzt hat der 30 Jahre an diesem Film gearbeitet, weil der fing tatsächlich irgendwie schon in den 80ern an dieser Idee zu arbeiten. Hat das dann aber auch immer wieder verworfen, weil er dann nach Robocop 2 und vor allem eben dann nach Jurassic Park 3, als es halt mit CGI losging, habe ich jetzt Jurassic Park 2 gesagt? Nein, Robocop 2 und Jurassic Park, ne? Ist klar. Also 93 sind wir jetzt ungefähr so. Und da ging das halt los mit CGI, weil das war ja bei Jurassic Park auch schon das Riesenthema, dass das da erstmalig so kombiniert wurde. Und da hat er den Plan wieder verworfen, weil er halt dachte, so jetzt das ganze Stop-Motion-Ding ist langsam wirklich zu Ende und irgendwie wird das nichts. Na, und dann gab es aber von außen, weil bis dahin hat er auch schon immer wieder auch mal Material an anderen Leuten gezeigt und dann gab es von außen so ein bisschen Drängen darauf hin, dass er das doch fertigstellen soll. Irgendwann gab es eine Kickstarter-Kampagne, die ihm dann ermöglicht hat, diesen Film fertigzustellen, weil das war halt ein Riesenaufwand, das Ding. Also da haben jahrelang mehrere Leute allein die Sets gebaut, weil du hast hier halt die abartigsten Sets, die du dir vorstellen kannst. Also das ist unglaublich, wirklich. Der hat dann, ich habe mal nachgeguckt in seiner Vita, weil er bringt es jetzt auf 7 Credits. 3 davon sind aber schon Kurzfilme, die Mad God heißen, also Part 1, 2, 3, weil der in den Jahren davor immer wieder eben so kurze Filme, also Teile, die er schon produziert hatte, halt rausgebracht hat. Mhm. Und die 3 Kurzfilme zusammen ergeben jetzt ungefähr die Hälfte von diesem Film. Und die, da hat er, glaube ich, 2014, 15, 18 hat er die 3 Dinger rausgebracht. Und also es gab im Vorfeld eben schon ein bisschen was von ihm davon zu sehen. Und 2021 dann eben der Langfilm. Der geht jetzt eine Stunde 23.
Ist ja auch nicht so richtig lang.
Nee, aber ist ein Stop-Motion-Film. Mhm. Und kommt ohne Dialog aus.
Okay.
Und ist wirklich wild. Deswegen, also diese Stunde 23, die merkst du trotzdem, weil das ist nicht leicht konsumierbar. Mhm. Weil das ist echt harter Stoff.
Alter. Hilft's dir, wenn man auf Mushrooms ist?
Davon würde ich abraten.
Okay.
Explizit.
Ist eher kontraproduktiv, sagst du.
Also, das kann bei dem Film echt böse enden. Speziell, also wenn du jetzt wirklich Pilze frisst bei dem Film, Alter, keine gute Idee.
Kommst du nicht mehr so richtig zurück in die Realität.
Ich glaube, das kann dich komplett wegschießen und da bist du wirklich, bist du nicht mehr froh.
Jetzt bin ich ein bisschen intrigued für meinen ersten Mushroom-Trip, den ich noch nie hatte. Also.
Ja, probierst du vielleicht mit einem anderen Film aus. Nimmst du dann in den Schuhen meiner Schwester oder sowas, irgendwas Harmloses.
Erstmal leicht angehen, okay, verstehe. Die Schuhen meiner Schwester auf Mushrooms. Beste Idee dir vom Lied.
Ja, also der hat dann auch 22, hat Tippett ein Interview gegeben, wo er ein bisschen was über den Prozess erzählt hat und wie das mit der Herstellung von dem Film so vonstatten gegangen ist. Und der hatte halt auch oft nur Zeit, am Wochenende dran zu arbeiten. Und dann kamen da irgendwie halt 15, 20 Leute zu ihm. Und dann hat er da bei sich die Sets gebaut mit den Leuten. Und da sind aber halt Leute zusammengekommen, die einfach Bock drauf hatten. Und die wenigsten waren jetzt wirklich vom Fach. Also gerade da gibt's ein so ein Set, wo du so kleine, also das haben die mit so kleinen Plastiksoldaten gemacht. Und die wurden dann aber geschmelzt und dann gibt das so einen riesen Berg. Und also er meinte, da haben 4 bis 6 Leute 3 Jahre dran gebaut. Mhm. Deswegen, du hast hier wirklich mitunter unglaublich aufwendige Sets. Die Handlung ist einigermaßen schwierig zu erklären, weil es gibt eine Handlung, aber es ist nicht wirklich klar, was hier passiert. Das ist unterm Strich Stoff aus den hässlichsten Albträumen. Das ist, glaube ich, auch so das, was er hier erzählen will. Also alles sehr dystopisch, sehr düster und also wirklich wie so ein Metal-Trip auf Crack. Es geht mit einer Schriftrolle los, die uns wortwörtlich die Leviten liest, weil da sehen wir aus der Bibel Auszüge, wo erstmal beschrieben wird, wie hässlich Gott auch abgehen kann so und was er alles anrichten wird und wie er Menschen vernichtet und ganze Dörfer auslöscht und. Mhm. Und dann steigt die Handlung ein und wir sehen eben eine sehr dystopische Landschaft. Das sieht alles sehr nach Hölle aus. Es ist alles sehr düster und überall brennt und Flüssigkeiten fließen überall durch die Gegend und dann sehen wir Kreaturen aller Art und die hässlichsten Handlungen. Und dann auch ganz viel so Stacheldraht und irgendwie Schützengräben und Geschütze und Dreck und wirklich alles vom hässlichsten. Und in dieses Szenario kommt dann plötzlich, wird so eine Art Gondel runtergelassen. Das ist so eine Kabine, wo ein Typ drin steckt. Und der wird an so einem ewig langen Drahtseil-ähnlichen Ding, wird der halt da runtergelassen. Wir sehen auch nicht, woran das hängt oder wo das anfängt. Aber der wird halt einfach aus dem Himmel runter, kommt er dann so, wird er runtergelassen. Und als er so durch die Wolken kommt, nehmen die Geschütze am Boden das wahr und fangen an, auf den zu schießen, schießen aber die ganze Zeit vorbei und er rauscht halt durch dieses wilde Treiben langsam mit diesem Ding immer weiter runter. Und als er so auf die Höhe kommt, von da, wo diese Geschütze montiert sind, denkst du erstmal so, okay, jetzt kommt er am Boden an, aber dann ist da eine Öffnung in der Erde und dann geht's noch weiter runter. Und immer weiter wird dieses Ding runtergeführt. Du folgst dieser Gondel dann durch den Boden und es geht immer weiter runter. Und na, also wenn das oben schon die Hölle war, dann sind wir jetzt halt wirklich in der Hölle, weil das wird jetzt noch hässlicher. Und er guckt immer wieder aus so einem kleinen Guckloch, was in diesem sargähnlichen Ding ist. Innen drin, also hin und wieder sind wir dann auch drin und sehen, wie er irgendwelche Räder dreht, Hebel betätigt, Knöpfe drückt. Und er hat sowas Gasmaskenähnliches an. Also wir sehen auch sein Gesicht nicht. Wir sehen, er hat so eine Brille an und einen Helm und eben auf dem Mund sowas Maskenähnliches, was ihn wohl in irgendeiner Form mit Sauerstoff oder was auch immer versorgt. Weil in dieser Welt ist wirklich gar nicht klar, ist hier jemand menschlich oder was ist los, weil das sind einfach alles wirklich Kreaturen aus der Hölle. Mhm. Weil wir sehen schon auf seinem Weg nach da unten, fährt er vorbei an so kleinen Silhouettenähnlichen Menschenfiguren, die in großen Massen irgendwelche Aufgaben erledigen und dabei immer wieder getötet werden. Umkommen durch Unfälle, weil irgendein Riesenstein umfällt, weil da flitzen auch so Steine durch die Gegend, die so ein bisschen wie diese Monolithen aus Space Odyssey aussehen. Und davon werden dann permanent welche umgemescht und so, oder beim Aufstellen von diesen Dingern werden die geplättet und also permanent, die Dinger sind einfach Schwund. weil die aber auch in Massen existieren. Und das ist aber nur eine Kreatursorte von Hunderten, die du hier siehst. Weil er fährt dann noch weiter runter und dann siehst du, wie da auf so einer Bank aufgereiht auch wieder menschenähnliche Figuren sind, die aber so Helme auf dem Kopf haben, wo die Strom reingeballert bekommen. Siehst also, wie die ganze Zeit Stromschläge kriegen und parallel scheißen sie unten aber durch so ein Loch in der Bank in solche Trichter rein. Mhm. Diese Trichter führen in so einen Schlauch und das wiederum wird dann wohl noch so in so eine Maschine aufbereitet und wird dann wiederum in den Mund von so einem riesen Monster gepumpt, an dem er dann auch vorbeifährt. Und überall pulsiert's und überall Blut und Augen und Gedärme und Shit.
Okay. Klingt nasty.
Ja, ist es. Und irgendwann kommt er unten an. Also ganz unten. Und dann erkennen wir auch, der scheint irgendeine Mission zu haben, weil er hat eine Karte dabei und versucht sich zu orientieren und ist dann eben, muss sich auf den Weg machen. Und da geht er dann wieder vorbei an den hässlichsten Kreaturen. Da sind dann auch irgendwelche Viecher, die so, ja, so ein bisschen, Alter, die kannst du gar nicht beschreiben, ey. Sieht aus wie ein Riesengebiss auf zwei Beinen, aber hinten hängen trotzdem noch so Eier dran, die aber gleichzeitig wie Brüste aussehen, weil dann noch so ein Typ vorbeikommt und an den Nippeln rumschraubt. Parallel dazu wird er angeschissen.
Alter, was?
Ja.
Was ist das für eine Inhaltsangabe? Was zur Hölle? Ich versuche zu folgen und sehe mich immer mehr abdriften.
Also, bottom line ist, wir haben hier diesen Assassinen, wie er genannt wird. Also wie es in der Rollenbeschreibung steht, genannt wird er hier niemand, weil, wie gesagt, kein Dialog, nur irgendwelches Grunzen, irgendwelche Schreie, Leiden, Feuer, Scheißgeräusche und sowas.
Okay.
Das heißt also, bottom line ist, der Assassine geht runter in dieses höllenähnliche Ding, hat da eine Mission. Und dabei sehen wir eben diese Welt voller Albtraumstoff, gequälte Seelen, alles total heruntergekommen, Monster in jeglicher Form und alles halt wirklich straight aus dem Unterbewusstsein, Urängste und all das. Hm. Ja, und so ist die erste halbe Stunde, 35 Minuten, und dann gibt's eine kurze Sequenz, wo plötzlich Menschen zum Einsatz kommen, weil bis dahin waren das halt Puppen, Stop Motion, zum Teil schon auch kombiniert mit so semi-menschlichen Elementen, weil wir dann irgendwie, hast du Fotografien oder so oder irgendwelche Screenscenes zu sehen, auf denen dann aber schon kurz Menschen zu sehen sind. Also es ist irgendwie so ganz weird kombiniert.
So rotoskopiemäßig oder wie?
Nee. Ist dann wahrscheinlich via Greenscreen, weil also jetzt dann eben auch in dem Segment, was dann kommt, da sehen wir dann eben einen Typ, der eindeutig ein Mensch ist, aber auch der hat so ewig lange Fingernägel und seltsame Sachen an und tut dann auch, macht dann komische Dinge, liest dann eben aber auch diese Karte und der ist offenbar dafür zuständig, diese Assassinen runterzuschicken. Ich erzähle jetzt auch nur diese Passage, die dann, wo dann eben Menschen zum Einsatz kommen, gibt es später nochmal eine. Für mich ist es nur wichtig, das zu erwähnen, weil das unterscheidet sich optisch für mich schon stark von dem, was ich in der ersten halben Stunde gesehen habe. Weil in der ersten halben Stunde ist es halt eindeutig diese Stop-Motion-Welt. Mhm. Und dann hast du schon auch noch irgendwo passend zur Welt, aber halt eben plötzlich eindeutig Greenscreen mit Menschen drin. Und das hat für mich schlagartig den Charme da rausgenommen.
Oh, okay.
Das war halt wirklich, fühlte sich ganz anders an und für mich ein bisschen Fremdkörper. Ich hätte es ohne diese Passage mit Menschen drin irgendwie geiler gefunden. Aber auch da, also es gibt dann eben noch eine weitere Passage mit Menschen, weil dann sehen wir, wie dann aus so einem Assassinen, der getötet wurde, der wird dann auf dem OP-Tisch auseinandergenommen, literally, wird alles rausgeholt und dann holen die alles Mögliche aus dem raus, also auch was nicht organisch ist, so, der hat dann ja alle möglichen Schätze auch in seinem Körper drin und irgendwann holen sie aber sowas Baby-ähnliches da raus. Das sieht aber eher aus wie so ein Alien oder Reptil oder so. Mhm. Und das bringen sie dann zu so einem anderen Vieh und der Arzt und die Krankenschwester, das sind dann wieder Menschen. Achso, und dadurch hast du dann eben auch da wieder diese Kombination mit Greenscreen und dem Rest. Und
okay.
Ja, wie gesagt, also die Menschen, das sticht für mich so ein bisschen raus aus dem Ganzen, weil die Welt sonst ist halt wirklich geil gemacht, Alter. Das ist, für mich hat sich das stellenweise angefühlt, wie wenn Tim Burton einen Stop-Motion-Film macht, aber so basierend auf Designs von Del Toro oder so. Mhm. Nur halt nochmal eine Ecke hässlicher. Also es ist halt wirklich, gibt auch sehr viel, sehr sexualisierte Dinge. So wenn er dann, dieser Assassine dann da unten eben durch die verschiedenen Stationen läuft und sich parallel umguckt, was um ihn rum passiert. Das ist dann auch ein so ein Ding, wo er in der Gasse sind so, ist so ein Typ, der sieht so menschenähnlich aus, hat aber einen Stierkopf und um ihn rum auf den Knien auch wieder menschenähnlich, aber mit Vogelköpfen, drei offensichtlich Ladies, die ihm einen runterholen und so. Also du hast hier, wie gesagt, Höllenbilder aus allen Variationen. Und das ist
ein Trip.
Ja, und das ist eben halt echt nicht leicht konsumierbar. Mhm. Also auch wenn es nur eine Stunde 23 geht, das ist schon ein harter Stoff. Aber unglaublich detailverliebt. Die krassesten Sets, wirklich die Ideen, also der Ideenreichtum und die Vielfalt, mit der das hier gemacht wurde, ist zu hart.
Okay. Interesting.
Das trifft's auf jeden Fall. Also interessant ist das, egal wie man es findet. Kann mir vorstellen, dass das manche Leute auch richtig scheiße finden. Mhm. Also gut, aber dann bist du hier. Wahrscheinlich hältst dann auch keine Minute aus von dem Ding.
Ist wahrscheinlich nicht der kommerziellste Film, den man so als Blockbuster-Gucker
nein, natürlich nicht sollte. Also ein Spielergebnis, was bei IMDb gelistet ist, sind auch irgendwie 325.000. Das ist natürlich nicht die Sorte Film, mit der du viele Leute ins Kino locken kannst. Der hat auch kein Rating. Und das ist natürlich so ein Projekt, was halt einfach aus Liebe zum Genre entstanden ist. Also diese Stop-Motion-Liebe, die spürst du hier natürlich. Und das ist stellenweise wirklich krass gemacht. Richtig geil. Siehst du, als er unten angekommen ist, gibt's einen relativ langen Shot, wo du nur auf seinen Füßen bist. Und du halt siehst, wie er durch diese Umgebung läuft. Und dann gibt's ja aber auch so zwergenähnliche Figuren, die sich da kurz unterhalten und dann kommt dieser Riesenfuß auf sie zu. Und wie das auch einfach bildsprachlich alles eingefangen ist, allein wie geil das aussieht, wie er läuft, dass das nicht so robotermäßig aussieht, sondern halt wirklich nach einem organischen Gang und so, wie das Stop-Motion-mäßig gemacht ist, ist wirklich geil. Hat so eine eigene Bildsprache. Ist wirklich ein krasser Trip, ja. Also musst du auf jeden Fall sehen. Egal wie du das findest, das kann man sich wahrscheinlich auch häppchenweise geben, weil so das große Ganze hier zu erfassen ist, glaube ich, eh schwierig. Mhm. Also auch so, wenn du dir auf Letterboxd manche Rezensionen durchliest, da schreiben halt ganz viele so, ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gesehen habe, aber es war wahnsinnig beeindruckend.
Hatte ich auch schon bei dem einen oder anderen Film, dass ich nicht richtig zuordnen konnte, aber das trotzdem fasziniert war.
Also das ist wahrscheinlich die düsterste Hommage an Stop-Motion, die ich je gesehen habe.
Klingt auf jeden Fall innovativ, egal wie man es findet, ja.
Ja. Das ist Mad God. Mhm. Ich bin sehr froh, den gesehen zu haben.
Ja, es ist natürlich nicht leicht, weil man überlegt, wie viele Abstriche du gegeben hast bezüglich der menschlichen Figuren, die da ins Spiel kommen, wo du gesagt hast, das hat das Vergnügen so ein bisschen geschmälert.
Ja, das hat mich wirklich kurz rausgeworfen. Ich finde, das killt diesen Charme, den das bis dahin hatte, schon sehr. Mhm. Aber das ist halt wirklich, ich würde sagen, Screentime von den Menschen auf die Lauflänge gesehen, vielleicht 10 Minuten.
Okay, das geht ja noch.
Ja, ja. Das ist schon wirklich zu vernachlässigen. Aber er macht eben echt ein paar weirde Sachen, weil es gibt dann eben auch einen Moment nach diesen 45 Minuten oder was, hast du wie einen kurzen Break und dann siehst du ein Kino, also aus Zuschauersicht, guckst auf eine weiße Leinwand und dann siehst du Zuschauer reinlaufen und sich hinsetzen und dann hast du wie so ein Schattenspiel auf dieser weißen Leinwand und Zuschauer reagieren darauf. Mhm. Ich auch dachte, ist das jetzt eine Intermission oder was, aber dann greift es eben in die Handlung wieder ein, also es ist Teil der Handlung, aber es ist trotzdem wie so ein bewusster Cut. Deswegen, der macht schon ein paar Sachen, die man definitiv als anders bezeichnen kann. Also inhaltlich mal sowieso und vor allem optisch. Aber dann eben auch so, was die Erzählstruktur angeht. Deswegen gibt es jetzt hier auch nicht wirklich eine runde Handlung, die ich erzählen kann.
Verstehe.
Ist trippy shit auf jeden Fall.
Trippy shit trifft's wahrscheinlich.
Ja. Okay, kannst du was damit anfangen? Also, hast du noch Fragen?
Naja, das ist wahrscheinlich einer der Filme, wo man nicht sagt, das ist jetzt eindeutig oder leicht zu raten, sondern hier muss man halt ein bisschen instinktiv agieren. Insofern, also egal, was ich hier sage, wenn du hier nachsagst, so von wegen so, ja, ich denke, das war einfach. Mhm. Oder von wegen so, ja, ich glaube, das war eindeutig zu raten, dann ist das eine infame Lüge.
Okay, hätte ich, glaube ich, nicht gesagt, dass das einfach ist, aber wenn du noch Fragen hast, beantworte ich die gerne.
Nee, ich habe eine Zahl vor Augen, insofern gucken wir mal, ob die stimmt.
Okay.
Dann machen wir die Punkte.
Gut. 6,8 gibt es auf IMDb. Mhm. Metascore ist bei 80. Rotten Tomatoes von der Kritik 7,8. Und das Publikum ist bei 3,7. Letterboxd 3,8. Also der Film hat krasse Fans. Ich habe auch gerade auf Letterboxd, erklärt den Schnitt auch, nicht viel gelesen, die wirklich konkret was gegen den Film haben. Oder die es irgendwie schlecht finden. Weil wenn das nicht deins ist, dann bist du halt wirklich, also dann hältst du hier keine Minute aus.
Mhm. Und dann würdest du den Film auch nicht bewerten.
Eben.
Okay, pass auf, ich sag 7,5.
Ich bin mal 9.
Okay. War wohl doch nicht so leicht zu raten. Eine 9. Aber das Gute ist, du hast das Fallen Angels Disaster von Ariel wieder gut gemacht mit dem Losfilm. Also der kam offensichtlich besser an.
Ich fand das richtig geil.
Krass.
Und es ist halt wirklich nur, also die erste halbe Stunde, ich war so geflasht. Fand es wirklich, dachte so, Alter, was hat der Typ? Also, ich möchte auf jeden Fall einmal das nehmen, was er genommen hat, weil what? Also so, wie kannst du dir sowas ausdenken? Und dann war aber eben diese Passage mit dem Menschen und ich dachte sofort so, ah nein, Alter, also ich bin wertvoll rausgezogen aus dieser völlig düsteren, skurrilen Stop-Motion-Welt.
Ja.
Und auch wenn das gut gemacht ist, erst recht, weil der Film ja wahrscheinlich nicht wirklich ein Budget hatte, passt das trotzdem und so. Aber es killt diesen Charme so ein bisschen. Und dann war ich sehr froh, als das dann eben wieder zurückging in die andere Welt quasi. Und wäre das nicht gewesen, wäre das für mich ein klarer 10-Punkte-Film, Alter. Allein, allein aufgrund der Innovation und wie deutlich hier die Liebe zu dem Genre rüberkommt, ey, ist so krass.
Abgefahren.
Ja. Deswegen danke für Mad God. Das ist mal ein geiler Film.
Sehr cool. Hast ja gutes Los erwischt. Und wenn du es sowieso auf dem Schirm hast, ist es ja Win-Win sozusagen.
Ja, aber du, ich hatte ähnliche Voraussetzungen wie du. Ich wusste noch nicht mal, dass es Stop-Motion ist. Ich dachte zuerst, es wäre anders animiert. Aber ich kannte das Plakat und dachte da halt auch schon so, boah, geil ist das denn?
Ja. Und wenn man das Plakat sieht, dann läuft der Film wahrscheinlich dann ähnlich. Ähnlich interessant. Okay. Dann mache ich mal weiter.
Mhm.
Mit einem, im Gegensatz zu deinem definitiv konservativeren Film und normal ablaufenden Film, denn es ist ein Drama / Period Piece, weil das ist ein Drama über historische Begebenheiten, die sich tatsächlich so zugetragen haben. Und zwar, ja, ich würde mal sagen, eher in der jüngeren Vergangenheit, weil der Film spielt 1912.
Gibt's wieder Zombies?
Nee, es gibt diesmal keine Zombies, aber es gibt wieder starke Frauenrollen, weil wir haben ja nicht nur hinter der Kamera, sondern auch vor der Kamera primär weibliche Akteure, die hier agieren.
Mhm.
Denn es geht um das Thema der Suffragetten.
Hm.
Und der Film ist von 2015 und heißt Suffragette. In Deutsch hat man noch einen Untertitel hinzugefügt, Taten statt Worte.
Okay.
Und die Regisseurin, wie gesagt, alles auch weibliche Macher hinter der Kamera, Sarah Gavron, die hat neulich den Film Rocks inszeniert, aber auch viel TV, ist ein TV-Film, der aber relativ gut bewertet worden ist. Ansonsten hat die noch nicht allzu viel gemacht. Das Drehbuch stammt von Abby Morgan, die wiederum schon große Drehbücher geschrieben. Iron Lady ist von ihr.
Hm.
Mhm. Und Shame.
Okay.
Das ist auch das Drehbuch von Abby Morgan. Und jetzt meine Frage, hast du schon mal von dem Film gehört?
Mhm.
Hast du?
Ja.
Okay, aber gesehen noch nicht?
Nee.
Gut. Also für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, das Suffragetten wird vielleicht im Laufe der Handlung oder im Laufe der Inhaltsangabe wird das vielleicht klar. Ich habe schon erwähnt, wir befinden uns im Jahr 1912, wir sind in England. Und Maud Watts ist die Hauptfigur in dem Film. Das ist eine junge Mutter, die arbeitet in einer männlich geleiteten Wäscherei. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, das ist ja nicht so eine Wäscherei, wo man reingeht und seine Wäsche abgibt, sondern das ist eine richtige Fabrik. Also es ist richtig im großen Stil, wie Arno sagen würde. Also ist ein fabrikähnliches Gebäude, wo halt unten so die Frauen halt Wäsche waschen, alles sehr handgemacht und viele Mitarbeiterinnen und so. Und der Chef, männlicher Natur dieser Wäscherei, beschimpft, terrorisiert und betatscht und belästigt auch seine weiblichen Arbeiterinnen, wie er Bock hat. Und Maud wiederum ist eher so ein sehr stiller, scheuer, schüchterner Typ von der Natur. Und die lässt auch eine Menge über sich ergehen. Mhm. Das Gegenteil von ihr ist eine Arbeitskollegin namens Violet. Und eines Abends, wo Maud von Arbeit zurückkommt, bekommt sie mit, was Violet so in ihrer Freizeit macht. Denn die setzt sich nach Feierabend für die Frauenrechte ein. Und insbesondere das gerade diskutierte Frauenwahlrecht, was eingeführt werden soll, was vom Parlament gerade abgestimmt wird, da wollen die sich für einsetzen, dass das auch durchgesetzt wird und das sehr laut. Und ich kann schon mal vorausstellen, in Großbritannien wurde dieses Frauenwahlrecht erst 1928 eingeführt und wir sind jetzt im Jahre 1912. Da ging nämlich diese Bewegung los. Und 1928 das Frauenrecht einzuführen, kann ich mir auch an der Stelle erwähnen, Fun Facts, das war nach Ländern wie Russland, Albanien und Kenia. Also die haben das unter anderem vorher gemacht. Da sieht man mal, wie rückständig das britische Königreich da teilweise unterwegs war.
Ja, du, in der Schweiz hat es noch länger gedauert.
Ja, stimmt, da war es irgendwie in den 70ern oder so, habe ich gelesen
in
der Tabelle.
Ja, in manchen Kantonen erst in den 70ern, ja.
Das ist ja der Hammer. Mhm. Ja. Und diese Proteste der besagten Frauen gehen halt laut und gewaltvoll mit Steinen in der Hand und eingeworfenen Fenstern vonstatten, weil diese anfangs im Untergrund agierende Frauenbewegung, das sind nämlich die Personen, die sich Suffragetten nennen. Und dieser Film zeigt praktisch die Anfänge dieser Bewegung. Mhm. Und sie versuchen zwar vorm Parlament auch ihre Argumente vorzutragen, sachlich und normal, aber sind halt der Meinung, dass sie halt laut und entschlossen vorgehen müssen und auch gewaltvoll, um halt gehört zu werden von der männlichen Regierung und von der Oberschaft und von den Leuten, die letztendlich das Sagen haben in diesem Land. Übrigens, diese Szenen vor dem Parlament, wo die auch unter anderem verhandeln über das Frauenwahlrecht, das ist der erste Film seit den 50er Jahren, der in dem original britischen Parlament gedreht worden durfte, der die Genehmigung gekriegt hat, direkt da zu drehen vor Ort. Also normalerweise alle Filme, die im britischen Parlament spielen, das waren alles Sets. Okay. Das ist der erste Film seit den 50ern, der an Originalschauplätzen gedreht wird, nach 60 Jahren.
Wow. Weißt du, womit das zu tun hat?
Nee, kann ich dir nicht sagen. Vielleicht auch die Thematik oder so. Kann ich dir nicht wirklich sagen.
Ach, du glaubst, dass die anderen Filme abgelehnt haben, diesbezüglich, weil die mit dem Inhalt nicht zufrieden waren, oder wie?
Naja, wenn er jetzt so, keine Ahnung, wenn er jetzt Tom Cruise anklopft für Mission Impossible, dann sagen die wahrscheinlich, nee, es ist das britische Parlament, hier muss noch ein bisschen Würde gewahrt werden und so. Wenn es jetzt so ein politisches Thema ist, was auch wichtig ist fürs Land. Hm.
Ja, aber gut, jetzt so Filme wie, The Darkest Hour und so, wobei gut, der war danach, könnte sein, dass der dann auch am Originalschauplatz gedreht wurde, aber bei sowas hätte ich jetzt gedacht, oder auch Iron Lady war ja davor, oder?
Ja, aber Iron Lady ist ja recht parlamentskritisch, sag ich mal. Insofern ist die Frage, ob sie da irgendwie eine Genehmigung erteilen, wenn sie sagen, so ja, es geht hier um eine sehr umstrittene Person in der Politik. Also es sind alles Mutmaßungen, ich weiß nicht. Ja, gut. Die stille Maud, unsere Hauptfigur, ist natürlich sehr fasziniert von diesen Frauen und bekommt halt mit, dass sie aus so einer Apotheke agieren, in den Hinterräumen, dass da die Pläne geschmiedet werden, was als nächstes wo demonstriert wird und so. Und fängt an, sich auch für diese Suffragettenbewegung zu interessieren und die zieht so langsam mit. Und das bringt Probleme mit, nämlich mit ihrem Arbeitgeber. Mhm. Das gibt Probleme mit ihrem Ehemann, der auch dagegen ist, dass sie hier die Augen und so der Nachbarn auf sich zieht, weißt du, und irgendwie ihren Job aufs Spiel setzt und so weiter und so fort. Mhm. Und die Coppers haben sie natürlich auch im Visier.
Ja, klar.
Und sie ist dann ein weiteres Foto, was dann an der Wand landet. Ist übrigens ein sehr frühes Beispiel, dass Frauen oder Verdächtige fotografiert worden sind und dann bei der Polizei vorgelegt worden sind, dass man sagt, okay, pass auf, hier und hier haben wir Personen, die sind gerade in der Zielscheibe unserer Ermittlungen.
Okay.
Also das war das 1912, das waren wirklich die Anfänge dieser Fotografien, die dann für Ermittlungen eingesetzt worden sind, habe ich auch mal gelesen. Ja, und das ist die Story. Viel weiter will ich nicht gehen. Also es geht so ein bisschen um die Wandlung von der stillen Maud zur Freiheitskämpferin beziehungsweise zur Mitarbeiterin und zum Einsatz, wie sie langsam zu dieser Suffragette wird.
Ist sie denn auch angelehnt an eine reale Figur?
Nee.
Okay.
Also sie ist, es gab verschiedene Frauen, die für diese Bewegung gesorgt haben. Die tauchen auch in verschiedenen Nebenrollen auf. Die zentrale Figur, der Maud Watts, ist ein fiktiver Charakter, der einfach nur in das Setting gesetzt wird.
Okay. Und wie darf ich mir die Tonalität vorstellen? Hat das so Thriller-Elemente, weil das irgendwie verdeckt passieren muss, oder?
Nee. Ich würde es mal so ausdrücken. Der Film macht eigentlich nichts falsch, weil das ist ein wichtiges Thema und der ist technisch eigentlich, oder schauspielerisch ist der super umgesetzt, solide gemacht, aber irgendwie ist er auch bieder. Das heißt, du hast hier wirklich so ein klassisches Drama, was man sich zum Beispiel auch mit Großeltern an einem Feiertag angucken kann, wenn der im Fernsehen läuft. Oder das ist ein Film, wo ich mir vorstellen kann, dass wenn dieses Thema im Geschichtsunterricht behandelt wird, dass der Film zum Beispiel in der Schule geguckt wird.
Ja, okay.
Weil es passiert nicht so richtig viel Dramatisches, dass hier irgendwie jemand der Arm abgetrennt wird oder so. Natürlich, wenn die Frauen, um zu brechen, werden die dann inhaftiert und so. Aber es ist jetzt nicht so viel Elend, dass man sagen würde, das könnte man jetzt Kindern oder Schülern nicht vorsetzen. Insofern ist das ein Film, den man im Schulunterricht zeigen könnte. Aber das macht ihn natürlich recht konservativ und recht generisch als Drama. Aber okay. Nichtsdestotrotz natürlich kein schlechter Film. Was unter anderem auch mit der Besetzung zu tun hat, weil die ist auf jeden Fall namhaft. Denn die Hauptrolle der Maud wird gespielt von Carey Mulligan.
Oh, na, die mag ich.
Das, ja, die spielt den Hauptcharakter.
Aber es ist lustig, ne? Dieses Brave oder Schüchterne bringt die halt archetypisch fast schon mit, spielt die auf.
Ja, stimmt. Fand ich aber gut, dass sie bei Promising Young Woman so ein bisschen in diesen, so anti-besetzt wird, dieser Rollen, weil da spielt sie ja wirklich eine Person, die durchgreift oder die Initiative ergreift, weißt du? Die praktisch spielt mit diesem.
Aber es ist vielleicht gerade deswegen, weil sie eben archetypisch eher so dieses Schüchterne mitbringt.
Weil man ihr das abnimmt, ja. Definitiv. Ja, aber ist eine gute Schauspielerin, definitiv.
Ja, die ist toll.
Dann haben wir noch Helena Bonham Carter. Die spielt eine der Damen in dieser Bewegung und super interessant. Mensch. Der Urgroßvater.
Ja? Period Piece aus England und Helena Bonham Carter spielt mit.
Verrückt. Natürlich, macht man nichts falsch. Ja. Aber in dem Fall gibt es einen Zusammenhang interessanten, weil der Urgroßvater von Helena Bonham Carter ist der Premierminister in England gewesen zwischen 1908 und 1916.
Ach was.
Und der war ein großer Gegner vom Frauenwahlrecht. Das heißt, der saß im Parlament bei diesen Sitzungen und sie spielt gerade jemand aus dieser Anti-Bewegung.
Okay, wie cool.
Ist schon wirklich interessant. Der Ehemann von Maud Watts wird gespielt von Ben Whishaw.
Auch immer gut.
Ja, und dann haben wir noch als Inspektor, der diese ganzen Frauen auf dem Kicker hat und der praktisch diese Ermittlung leitet, Brandon Gleeson.
Oh.
Auch nicht gerade. Ein No-Name. Und in einer Szene, bisschen frech, weil man unter anderem neben Carey Mulligan sieht man sie auch auf dem Plakat, ganz groß pappen, ist auch Meryl Streep zu sehen.
In einer Szene?
Ja, das ist wirklich, also die ist nur 3 Minuten in dem Film. Wird aber groß auf dem Plakat beworben.
Natürlich.
Ist natürlich ein bisschen eine Mogelpackung, aber gut. Ihr wisst Bescheid.
Ja, ja.
Hier ein interessanter Funfact, man fand irgendwie keine Schuhe in ihrer Größe, die irgendwie zu dem Kostüm gepasst haben.
Für Meryl Streep?
Da hat die, für Meryl Streep. Und da hat Meryl Streep aus ihrem privaten Fundus hat die Schuhe mitgenommen. Und das waren die Schuhe, die sie bei Jenseits von Afrika 1985 getragen hat während des Films.
Wow.
Also sie trägt in Suffragette, trägt sie die Schuhe, die sie bei Jenseits von Afrika in dieser Oscar-Rolle schon anhatte. Fand ich schon ganz witzig. Die hat sie dann mitgenommen nach Hause und die hat sie dann für diesen Film wieder ausgegraben.
Geil.
Ja. Das ist Suffragette, Taten statt Worte. Also wie ich schon meinte, so ein Schul kann man mit Großeltern gucken, Film recht konservativ. Nichts Besonderes, aber auch nicht wirklich schlecht.
Wie lange geht der?
106 Minuten.
Geht ja noch. Für so einen Stoff. Ist das, ne? Sowas ja, ist ja auch gerne mal ewig lang.
Ja, genau. Ist aus dem Jahr 2015 und den habe ich mir jetzt mal angeguckt und von meiner Wunschliste abgehackt. Und da würde ich zu den Punkten überleiten. Das war's schon.
Okay.
IMDb 6,9. Hat Metascore von 64. Rotten Tomatoes 6,7. 3,6 vom Publikum und auf Letterboxd eine 3,4.
Alles nicht so prall.
In dem Rahmen bewegt sich das. Nicht so richtig schlecht, aber auch nicht so richtig gut.
Ja. Ich glaube, du ziehst da mit. Ich sag 7.
Das ist richtig.
Yay.
Das ist eine Punktlandung. Eine 7 war es noch. Insofern. Korrekt.
Alright. Ja, klingt irgendwie nicht so, als müsste ich den gesehen haben.
Nee, das ist wahrscheinlich auch ein Film, wenn du den sehen würdest, würdest du wahrscheinlich sagen, du hättest nichts verpasst, wenn du den jetzt nicht geguckt hättest. Insofern ist das kein Must-See.
Ja.
Aber mich hat es natürlich auch wegen der Besetzung gereizt und so. Und
Ja, ja, kommt da ja gut daher.
Ja, definitiv. War okay.
Alright.
Gut.
So, ich bringe gleich den nächsten Losfilm.
Ui, heute werden aber Supporter glücklich gemacht hier.
Oder?
Am laufenden Band. Von mir nicht.
Fast schon ein Supporter-Special.
Ja. Von mir nur Auftragsfilme. Von mir nur die Auftragsfilme. Ansonsten, meine eigenen Projekte sind heute selbst gewählt.
Mhm. Ach, ich hatte Bock auf den. Das war für mich vor allem so ein bisschen das Pendant jetzt. Den habe ich nach Rock'n'Roll High School geguckt.
Mhm.
Und ich hatte Bock auf musikalisch in etwas andere Richtung zu gehen und habe mir deswegen Juice angeguckt.
Das wäre wahrscheinlich mein Tipp gewesen. Kann mir nicht vorstellen, dass es Weathering With You gewesen wäre, weil du Lust hattest auf chinesische Liebessongs. Oder japanische.
Ja, genau. Nee, Hip-Hop.
Juice hat er gesehen.
It is. Und deswegen erstmal liebe Grüße an unseren Azubi, Dennis.
Azubi Dennis. Yay.
Weil der hat diesen Film beigesteuert und den haben wir ja gezogen, als jeder von uns 10 Lose gezogen hat.
Ist schon ganz geil, oder? Da kann man sich so ein bisschen einteilen, wo die Laune gerade hinschlägt.
Ja. Und da hatte ich echt Bock drauf. Mhm. Und habe ich das richtig in Erinnerung, dass das einer von denen ist, die du nicht kennst?
Nee, das hast du falsch in Erinnerung. Okay. Juice habe ich gesehen.
Juice hast du gesehen.
Ich habe da noch ein paar Lücken, aber der gehört nicht dazu.
Ja. Weißt du, warum der Juice
heißt? Laserdisc.
Auf Laserdisc?
Okay. Den hatte ich auf Laserdisc, Juice, ja.
Ja. Weißt du, warum der Juice heißt?
Oh. Steht Juice nicht für Geld? Unter anderem?
Nee, geht in die Richtung. Juice ist eher Respekt, Einfluss, Macht.
Ja.
So, you got Juice.
Macht Sinn.
Das ist das, was sie alle anstreben hier. Mhm. Deswegen steigt der Film auch standesgemäß mit Juice von Eric B. und Rakim ein. Und auf Deutsch, das wusste ich gar nicht, Alter. Auf Deutsch heißt der Juice City War.
Ach so. Habe ich auch noch nie gehört.
Zu hart. Ja. Regisseur Ernest R. Dickerson. Das war hier sein Debütfilm. Mittlerweile 73 Credits, hat viel Serie gemacht. Dann natürlich auch von The Wire einige Episoden gedreht, auch so Dexter, The Walking Dead. Für Bosch hat er jetzt in letzter Zeit viel gemacht.
Wer Classic Dave hier würde jetzt ein paar Peniswitze reißen?
Weil er Dickerson heißt?
Ja, natürlich, das ist eine Vorlage vom Feinsten, da hättest du eine Pause lassen müssen. Für diverse Schwanzwitze.
Okay.
Dickerson.
Ja. Der hat das auch geschrieben, zusammen mit Jared Brown.
Mhm.
Wichtig dabei, das ist der einzige Autorencredit von Dickerson. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, wie das entstanden ist, weil der war auf der Filmschule und da mussten die was schreiben. Also das war im Endeffekt so ein Test-Treatment, was die machen mussten. Und das hat er mit einem Kollegen zusammengeschrieben. Und darauf basiert, also daraus wurde dann das. Weil Dickerson war zu Beginn von Spike Lees Karriere war der so sein Go-To-Kameramann. Der hat also für die ganzen ersten Spike Lee-Filme hat der Kamera gemacht.
Mhm.
Also hier School Days, Right Thing, Mo Better Blues, Jungle Fever.
Okay.
Und dann eben auch noch Malcolm X. Und das war unmittelbar dann im Anschluss hat er Juice gemacht. Ja, war beides 92. Und deswegen hat er da auch ein paar Leute aus dem Universum quasi mitgenommen. Also der Cutter, der die Spike Lee Filme geschnitten hat, der hat auch diesen Film geschnitten. Na, also da gibt's Parallelen. Spike Lee hat jetzt aber ansonsten mit diesem Film nichts zu tun. Aber eben so ein paar Schauspieler wie eben allen voran Samuel Jackson, der ja eben in den eben genannten Filmen, also gerade Jungle Fever und so, ne, war der auch schon dabei.
Mhm.
Den hat er da halt kennengelernt und deswegen mitgenommen. Und dann gab's Juice und das hatte er damals geschrieben eben im Zuge seines Studiums und geschrieben hat er das, weil er Interviews geführt hat mit Jugendlichen aus Harlem und der Bronx und die hat er alle hier mit eingebaut. Hat dann daraus eine Handlung gestrickt und deswegen sind wir ja auch in Harlem. Es geht um 4 Teenager, Q, Bishop, Raheem und Steele. Die sind so eine Art Crew und hängen zusammen rum und eines Tages schwänzen sie mal wieder die Schule und finden dann raus, dass ein alter Freund von ihnen bei einer Schießerei ums Leben gekommen ist. und haben dann auch, gibt's auch immer wieder Auseinandersetzungen mit so einer gegnerischen Gang. Und Bishop, das ist so ein bisschen der Typ, der Randale macht in dem Gespann, der sagt, ey Leute, uns fehlt's an Juice. Wir werden hier die ganze Zeit blöd angemacht, weil die respektieren uns einfach alle nicht. Und das kann so nicht weitergehen. Wir müssen irgendeine Aktion starten, um an Juice ranzukommen. Jetzt haben die aber natürlich, die sind alle Schüler, aber haben parallel natürlich noch so ihre eigenen Ambitionen. Und unsere Hauptfigur ist Q. Der wird von Omar Epps gespielt. Das ist hier sein dritter von 45 Credits, sein Filmdebüt. Und der war selber auch noch an der Schule, an der Highschool, als der diesen Film gedreht hat. Und ich meine, der hat ja schon auch eine richtige Karriere gemacht aus dem Ding. Ist aber auch ganz cool.
Gerade in den 90ern, so in der Szene war der groß, ja. Ja. Ist öfter mal aufgetaucht.
Naja, aber auch später, der hatte ja bei House, war der ja im Hauptcast.
Stimmt, ja.
Naja, also der hat schon.
Neben Olivia Wilde und so.
Recht große Karriere gemacht. Und die Casterin, die witzigerweise Jackie Brown heißt, die ist damals auch an Schulen und so an so Community-Theater gegangen und hat sich da eben Schauspieler angeguckt oder halt Schauspielstudierende, waren dann natürlich alle noch nicht fertig. Und weil Omar Epps bei sich an der Schule eben im Kunst- und Schauspielprogramm war, ist der überhaupt gesehen worden. Ja, und Bishop, das ist hier so die größte, naja, nennen wir es mal Antagonistenrolle, oder das ist eben hier die Figur, die eine Entwicklung zur dunklen Seite macht. Die wird von Tupac gespielt. Mhm. Und die Besetzung von Tupac war halt auch so ein Ding, weil, ich meine, dieser Film ist eh wahnsinnig Hip-Hop. Das hat nicht nur mit Ernest Dickerson und seine Verbindung zu Spike Lee zu tun. Composer bei dem Film waren The Bomb Squad. Public Enemy-Fans dürften wissen, wer das ist. Und Hank Shockley, und das hörst du natürlich, also musikalisch ist das auch. Und eben auch vor der Kamera hast du hier wirklich viele Leute, die man so aus dem Hip-Hop-Umfeld kennt.
Legendärer Soundtrack auch. Eben. On the Ledge, Big Daddy Kane und so, ist ja alles da.
Ja.
Eric B. and the Rakim und so.
Mhm. Ja, eben, er steigt mit Juice ein. Das ist ja der Eric B. and Rakim Track. Na, und es ist eben auch so, dass Tupac nur beim Casting gelandet ist, weil Tretch eingeladen war zum Casting. Und der hat Tupac mitgenommen. Die waren ja dick befreundet damals.
Mhm.
Und das ist halt schon krass, ne? Ich meine, ey, Tupac war 19. Alter, der ist halt immer noch so klein. Das krass. Ist echt lustig, ja. Und Tretch hat den halt mitgenommen zum Casting und die haben Tupac gesehen und meinten so, okay, hast du auch Bock vorzusprechen? Damals ging es allerdings noch um Q. Dann hat er für Q vorgesprochen und hat im Casting dann einen Stuhl durch die Gegend geworfen. Das hat den Regisseur so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, das ist so das Feuer, was ich mir vorstelle, und hat ihn so als Bishop besetzt.
Mhm.
Ja. Und das ist schon lustig, weil diese Wut, mit der Tupac rumgelaufen ist, die sich ja auch in seiner Musik irgendwie stark zum Ausdruck gebracht hat, das ist auch natürlich das, was diese Figur braucht. Weil das erzählt hier den ganzen Konflikt. Weil in dem Film geht's drum, dass du eben, wenn du in so einer Gegend aufwächst und das Schicksal dir das mitgegeben hat, dass das eben zu sehr viel Wut führen kann, und die, ja, kanalisiert sich dann eben unterschiedlichst, und er rutscht hier eben in eine Richtung, wo er eben, ja, einen sehr düsteren Pfad einnimmt. Deswegen ist das im Grunde schon so als Drama ganz, ganz gut konzipiert. Ich habe jetzt trotzdem, also früher mochte ich den, glaube ich, mehr, weil ich habe jetzt so nach einer erneuten Sichtung dachte ich schon so, ja, okay, so die Motivation von ihm als Antagonist, die erzählt sich mir nicht immer komplett. Plus, wir hatten es schon bei Poetic Justice, Tupac, ich finde ihn ja am besten, wenn er nichts sagt, also so vor der Kamera, ne, als Rapper super, aber so als Schauspieler.
War auf der ähnlichen Schauspielschule wie Joey Ramone, meinst du, ja?
Naja, nee, so ganz so schlimm ist es natürlich nicht. Und im Ansatz verstehe ich auch, was der macht, aber eben, es ist natürlich wahnsinnig intuitiv und dadurch nicht immer genau. Und funktioniert halt vereinzelt auch nicht, finde ich so. Klar kann der eben diesen wütenden Typen, kann der gut, aber oftmals ist es eben auch sehr angeknipst, und manchmal hätte ich halt gerne gespürt, dass sich sowas auch aufbaut und so. Und ja, wie auch immer, also mit Tupac schauspielerisch, Ich glaube immer noch, dass ich ihn bei Above the Rim am liebsten fand, aber der Film ist halt ähnlich lange her, deswegen mal sehen, wie das nach so einer erneuten Sichtung ist. Vielleicht habe ich da einfach auch jetzt andere Ansprüche. So. Mhm. Jedenfalls ist Tupac hier Bishop und damit der Antagonist. Steel wird von Jermaine Hopkins gespielt. Der hatte zum damaligen Zeitpunkt schon die größte Erfahrung, hat aber hinten raus irgendwie am wenigsten gemacht. Und das ist aber auch so einer, der im Interview erzählt hat, dass Tupac halt einfach oft irgendwie mitten im Dreh einfach vom Set gelaufen ist. Und dann irgendwann ging ihm das so auf den Keks, dass er ihm erzählt hat, so aus Scherz, ne, so hey, die haben dich rausgeschmissen. Und als Tupac dann rausgefunden hat, dass das halt nicht wahr ist, so dass das ein Witz war, ist der halt auch da wieder körperlich auf ihn losgegangen. Und ich meine, da gibt's unzählige Stories rund um Tupac. Diese Wut, die hat er halt auch einfach nicht immer unter Kontrolle gehabt. Hm. Und das hat ihm ja schon auch privat eine Menge Scheiß eingebracht und so. Und auch wenn das eben für die Musik manchmal ganz zuträglich war, in solchen Momenten konntest du dann halt nicht immer professionell mit dem arbeiten. Und es gibt also jetzt auch hier wieder so viele Stories rund um Tupac. Der wollte dann auch, ne, er hat sich dann halt irgendwie vorgenommen, ich bin jetzt 24/7 im Charakter, wollte auch nicht mehr Tupac, sondern Bishop genannt werden und hat dann auch da wieder jeden blöd angemacht, der es nicht gemacht hat. Und also Geschichten eben in die Richtung, das ist alles leider relativ unsympathisch, aber mein Gott, ey, der Typ war 19 und wie gesagt, die Geschichte rund um Tupac, irgendwo ist es verständlich, dass der da gelandet ist. Mhm. Und das funktioniert ja über weite Strecken. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt jemand anders zwangsläufig besser gewesen wäre oder ob das eine Frage der Inszenierung ist, das ist auch drauf geschissen, jetzt mal weiter in der Handlung. Die nehmen sich also vor, Juice zu kriegen und wollen deswegen irgendwie was Großes reißen. Wichtig dabei ist, dass Q eben unsere Hauptfigur mit einem moralischen Kompass, das ist tatsächlich super ähnlich aufgezogen wie bei Boys in the Hood oder Menace to Society, der möchte nämlich DJ werden. Und Q, oder ist schon DJ? DJ GQ, der Fuchs. Und deswegen sehen wir eben auch am Anfang, wie er zu Hause übt und dieser Big Daddy Kane Track, das ist dann eben auch der, mit dem er dann performt, weil es steht so ein...
Raw war das, wa? Hm? Der Track Raw war
nee,
das,
Nee, Nuff Said.
Nuff Said war das der?
Ja, ich meine okay. Nuff Said. Und ja, ist ja eben aber auch zu Hause immer wieder mal am Üben zu sehen, aber es geht dann eben drum, er übt, weil es einen Contest geben wird, wo er halt die Chance hat zu gewinnen und dann könnte das mit seiner DJ-Karriere was werden. Also muss er bei diesem Contest oder will er bei diesem Contest mitmachen? Und da ist dann auch der MC beim Contest, ist Queen Latifah. Du siehst, also permanent, wie gesagt, in der gegnerischen Gang ist Tretch, also hat dann doch noch eine Rolle bekommen, ist aber echt
okay,
nur so.
Okay, das wäre meine Frage gewesen. Also Tretch wurde noch besetzt, ja.
Naja, aber halt wirklich als der Dritte von links in der gegnerischen Gang. Also findet dann einfach mal gar nicht statt.
Okay.
So, da ist dann auch, in einer Szene siehst du auch Special Ed und an der Bar stehen EPMD rum und Fab Five Freddy ist auch mit bei diesem DJ-Battle und so Red Alert ist da einer der Judges. In der Highschool hast du in einer Szene Donald Faison, der ursprünglich auch beim Casting für Q war.
Okay.
Also ja, wie gesagt, der Film ist ziemlich Hip-Hop, ist sehr New York, New Jersey und ist dafür natürlich schon cool. Und das, was Omar Epps hier als DJ macht, weil es geht hier natürlich, ne, dass die Leute das auch verstehen, es geht hier um Turntablism. Also so ein DJ-Contest in den 90ern, da ging es drum, wie kannst du zwei Platten und einen Mischer handeln und nicht kannst du Leute zum Tanzen bringen, sondern halt musst eben Skills an den Tag legen. Und das hat Omar Epps gelernt und selbst gemacht und ich war schon auf vielen Meisterschaften in die Richtung, also nicht als Teilnehmer, sondern als Zuschauer und deswegen bilde ich mir ein, da so ein bisschen was zu wissen und das macht er ordentlich. Gerade wenn du dir das nur für so einen Film aneignest, macht er gut.
Geil.
Naja, weil also du, ich habe gesehen, wie Leute das machen, die das seit 30 Jahren machen und da gibt's
definitiv... Meinst du welche jetzt oder was? Pimmelst du mich gerade an, oder was?
Nein, also gerade was, wenn es in Richtung...
Ich mach's halt genau seit 30 Jahren, deswegen fühle ich mich gerade persönlich angesprochen.
Nein, ich meinte jetzt...
Ich kenne halt Leute, die das seit 30 Jahren machen, bei weitem nicht so gut sind.
Digga, ich meine jetzt eben so Beat-Junkies und solche Konsorten, also jetzt im Bereich Turntablism halt. Und das, ich will damit auch nur sagen, das ist was, das sind halt Fingerübungen. Wenn du die nicht wirklich oft und lange gemacht hast, dann sieht man das halt in der Regel. Und deswegen finde ich dafür, dass Omar Epps sich das quasi nur für diesen Film angeeignet hat, kann sich das echt sehen lassen.
Ist cool, ja, Turntablisten, die stellen sich da wirklich jeden Tag hin und mussten damals irgendwie 8 Stunden am Tag üben, um dahin zu kommen, wo sie waren. Also das ist jetzt nicht einfach nur auflegen.
Weil wenn du jetzt guckst, was Edin Hasanovic in Skylines als Musik- oder als Hip-Hop-Produzent so macht, ey, das, also da fand, stellenweise fand ich es grauenhaft.
Nicht so glaubwürdig.
Nee. Mhm. Deswegen also.
Ja, aber finde ich interessant, weil es gibt ja Schauspieler, die für bestimmte Filme dann Instrumente gelernt haben oder Klavier spielen oder so, weißt du? Und dass du jetzt einen hast, der irgendwie lernt, wie man mit dem Turntable umgeht, ist schon interessant. Mhm.
Ja, und wenn es dann eben auch noch gut aussieht, also der Teil geht voll auf, also das ist glaubwürdig, ja. Puffy hat sich auch noch beworben als Bishop.
Puffy, okay. Naja.
Das ist schon lustig, ne, wie die ganzen Rapper in der Zeit irgendwie, wie das so der logische Move war, also ich muss jetzt irgendwie auch ins Movie-Business kommen. Und ich meine, bei Leuten wie LL Cool J und Queen Latifah und Co. hat es ja richtig funktioniert.
Da hat's hingehauen.
Naja, das Ding ist aber, Puffy hatte 91 schon Strictly Business gedreht. Und ist dort aber rausgeschmissen worden, weil es wohl unmöglich war, mit dem zu arbeiten.
Okay.
Ja. Das Doofe ist, die Produzenten von diesem Film, das hatte sich halt rumgesprochen. Deswegen, also er wollte gerne für Bishop vorsprechen und wurde aber von vornherein abgelehnt, weil es hieß, nee, also den Stress, den holen wir uns nicht ins Boot. Die Frage ist, ob jetzt mit Tupac so viel weniger Stress war, weiß ich nicht.
Hat dich Puffy auch in so einem komischen Sequel mitgespielt von so einem ganz großen Film, den sie dann irgendwie nachgeschoben haben? War das so Scarface 2 oder sowas? Also
yes, Puffy hat schon ein paar Mal irgendwo mitgespielt. Entweder, ich meine, also Get Him to the Greek ist natürlich irgendwie legendary, ja, finde ich. Mhm. Weil er da auch einfach so eine wahnsinnig überdrehte Version von sich selbst spielt. Das funktioniert für mich voll gut.
Ja.
Aber ansonsten,
jetzt weiß ich, welches Sequel das war. 2005 kam ein Film namens Kalitos Way, Weg zur Macht. Was praktisch so ein Abklatsch, so ein Sequel war von Kalitos Way, also, aber überhaupt nichts mit dem ersten Teil zu tun hat.
Aha.
Und da war Puffy eine der Hauptrollen.
Ja, okay, ja. Gut. Dann eben sowas.
Mhm.
Ja. So viel habe ich zu Juice. Und ich habe den gerne nochmal geguckt. Geht ja eine Stunde 35, jetzt auch nicht ewig.
Mhm.
Aber eben, ich war schon so ein bisschen
Underwhelmed
vielleicht, ja. Weil irgendwie hatte ich den halt sehr viel geiler in Erinnerung.
Mhm.
Aber eben, ist immer noch eine Menge Hip-Hop und natürlich krasses Produkt seiner Zeit. Ich find's halt auch schon so geil, wie Q am Anfang zu Hause dann sich überlegt, welche Schuhe ziehe ich jetzt an.
Mhm.
Und dann hat er so Reebok Pumps und dann die Deep Brown Pumps und so, also alles Schuhe.
Da hat er dich gehabt.
Du, der hatte mich natürlich schon bei Juice. Also ich meine, Rakim ist eh auch ein richtig guter, sowieso Sound, was den Soundtrack angeht, der macht der Film nichts falsch.
Das ist auch Naughty by Nature's bester Song, dieses Uptown Anthem hieß es, glaube ich.
Ja. Bester Song von Naughty by Nature? Also
von den finde ich schon, ja. Den habe ich geliebt damals.
Oh wow, okay.
Super Song.
Bester Song von Naughty by Nature, ey. Puh.
Findest du Hip-Hop Ray besser oder was?
Nee, aber ich wäre bei Craziest wahrscheinlich schon dabei, den besser zu finden. Sowieso auf dem Poverty's Paradise Album wären für mich einige Tracks, die ich besser finde als Uptown Anthem.
Ich mag den total. Uptown Anthem fand ich fett.
Okay.
Ich weiß jetzt nicht, ob es der beste ist. Müsste wahrscheinlich nochmal in die.
Ja, Hip-Hop Ray, also.
Ja, also die Hits waren es auf jeden Fall nicht. Die waren ja immer recht.
Naja, OPP mochte ich schon sehr, aber ja, klar, irgendwann halt so.
OPP, ja, okay, der war geil.
Inflationär gespielt.
Aber nachher dieses Feel Me Flow und so hin und her, wenn du dann die Album reinmachst, da waren ja viel geilere Songs.
Ja, ja.
Die nicht ausgekoppelt worden sind, Single.
Feel Me Flow war richtig gut.
Ja.
Voll der Sommersong.
Naja, aber halt so, alles harmlos, weißt du, so die Singles, Hip Hop Hooray, Feel Me Flow, weißt du, so weiblicher Hook und so, das war ja dann.
Ja, deswegen Craziest.
Und Uptown, ja, okay, und Uptown Anthem fand ich halt, der war halt rougher.
Ja, fair enough.
Aber OPP, klar, logisch. Das
ja, mit dem Jackson 5-Sample.
Das war mein Lieblingssong, aber der war schon fett, ja.
Killer.
Ja.
Ja.
Okay.
So, 5 Millionen hat das Ding gekostet, über 20 eingespielt. Das hat also funktioniert.
Mhm.
Ja, jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, wen Samuel L. Jackson hier spielt. Das ist so ein Ladenbesitzer halt. das,
Laden besitzt.
Ja, wirklich groß zum Einsatz kommt der nicht. Also die kennen sich so, dass der hat da so, der führt da so einen Laden, wo die immer wieder irgendwie Billard und Arcades zocken. Mhm. Aber ja, also der hat keine eigene Geschichte hier.
Hätte ich auch nicht aus Erinnerung gewusst, dass der damit spielt. Aber erklärt natürlich auch die Größe der Rolle.
Ja, aber das war für mich schon so, das glaube ich, der erste, wo ich den bewusst wahrgenommen habe. Mhm. Ich meine, in den 90ern ging es dann ja hart los für ihn.
Naja, so das Spike Lee, als du den genannt hast, bei dem war er wirklich ein häufiger Gast vor der Kamera. Mhm.
Naja, und dann handelt er an Tarantino. Mhm. So, jetzt mal die Zahlen. 7,0 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 60. Rotten Tomatoes von der Kritik 6,4 im Schnitt. Publikum ist bei 90% Empfehlung 4,4 von 5. Letterboxd 3,6.
Einige sehr euphorisch unterwegs. Ich sag, du bist bei einer 7,5.
7 sind's.
7?
Ja.
Okay.
7 noch für Juice. Aber früher wirklich, also hättest du mich jetzt vor der Sichtung gefragt, hätte ich schon gesagt, mindestens 8. Mhm. Schon ein bisschen gesunken.
Ist ein bisschen gefallen, ja. Ich dachte doch, dass das Hip-Hop-Herz, ich habe natürlich zu 7 tendiert, aber dachte, dass das Hip-Hop-Herz vielleicht auch noch 7,5 ausschlägt. Mhm. Hat nicht mehr gereicht.
Mit dem Ende haben sie hier übrigens auch leider mit dem Studio diskutieren müssen. Also ich werde jetzt nicht spoilern, wie das ausgeht, aber der Regisseur und Tupac wollten das anders aufziehen, vor allem was so die Motivation von einer Figur angeht. Und die Studios haben sich aber mal so richtig quergestellt. Die haben ja gleich gesagt, so, pass auf, wir bringen den Film nicht raus, wenn du das Ende nicht änderst.
Okay.
Knallhart. Und hart. Ja, dann haben sie, also in Zusammenarbeit eben mit Tupac hat er dann versucht, so die Szene so zu inszenieren, dass er sich nicht so hundertprozentig verbogen hat, aber er fand das nach wie vor scheiße und Tupac auch. Also die hatten ein anderes Ende sich vorgestellt.
Okay. Interessant.
Yes.
Na gut.
So, jetzt du.
Ich mach weiter mit einem Film, den ich mir angeguckt habe, der, wenn du die Macher, die hier beteiligt waren, aufgezählt bekommst, dann klingt das eher wie ein Film, der aus deiner Bibel stammen könnte, weil die durften einige hiervon was sagen, denn der Regisseur und auch im Film zu sehen vor der Kamera ist David Wayne. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Bubble rund um Wet Hot American Summer. Mhm. Und da hast du ja eine Menge Schauspieler, die du öfter mal bringst in deinen Projekten. Das Drehbuch stammt von Michael Colton und John About.
John Abbott.
Und die beiden, ja. John Abbott. Und die beiden sind dann auch die Creator von Home Economics. Mhm. Was du ja hier auch neulich rezensiert hast.
Ja.
Also alles so ein bisschen auch vor der Kamera, wenn ich dir die Schauspieler aufzähle, sind das Leute, die du kennst. Und ich glaube auch, du hast den Film auf dem Schirm oder hast ihn irgendwie im Auge, denn es geht um A Futile and Stupid Gesture. Eine nutzlose und dumme Geste heißt der auf Deutsch. Mhm. Und es gibt von der Story auch eine Buchvorlage von Josh Karp. Und dieser Film behandelt die Entstehungsgeschichte und den Aufstieg von National Lampoon. Mhm. Den habe ich mir jetzt angeguckt. Den gibt's auf Netflix zu sehen.
Ja, hatte ich natürlich auf dem Schirm.
Dachte ich mir, da könnt ihr euch den reinziehen. Und ich dachte mal, okay, dazu brauche ich jetzt keinen Dolby Surround Sound und habe mir den mal in Österreich, in Wien, auf dem Schlafzimmerfernseher angeguckt.
Mit HFR-Optik.
Nee, das war schon abgestellt, die HFR-Optik, also Gott sei Dank nicht. Mit HFR-Optik habe ich mir One and Family und irgendwie Criminal Minds und so angeguckt und dachte, Alter, das sieht so schlimm aus, das ist so hässlich. Mhm. Ja, und dann nach 2-3 Tagen konnte ich mir dann noch ein paar Filme angucken, die funktioniert haben. So. Angefangen in den 70ern, für diejenigen, die nicht wissen, was National Lampoon ist, die haben damals angefangen als Campus-Zeitschrift.
Ja.
In der Uni. Und die beiden Köpfe des Ganzen waren Douglas Kenny, der wird gespielt von Will Forte, der ist die Hauptrolle, und Henry Beard. Und das ist so hammerhart, weil den habe ich den ganzen Film über nicht erkannt, dass das Doyle Gleason ist, der den spielt. Ich habe ja vorhin in So Forget, habe ich ja den Vater gehabt, Brandon Gleason, jetzt habe ich den Sohn. Ist schon ganz cool, dass es in einer Episode stattfindet. Und ich habe ihn nicht erkannt. Das ist unfassbar.
Warum? Was haben sie mit Donald Gleason gemacht, dass du ihn nicht erkannt hast?
Die Perücke, die Frisur, keine Ahnung, wie er sich gibt und so. Der sieht komplett verändert aus. Ich habe nicht einmal habe ich Donald Gleason in ihm gesehen.
Finde ich ja super sowas.
Ja, ist schon abgefahren.
Und ich meine, ne, du guckst echt viel, du hast die Leute in der Regel sofort auf dem Schirm. Also wenn Total. Du mal einen Schauspieler nicht erkennst, den du sonst sehr, wirklich sehr. Kennst, will das schon ja. was heißen.
Und manchmal in der ersten Szene vielleicht nicht, weißt du, aber dann kurze Zeit später habe ich die dann erkannt, aber das ist den ganzen Film über.
Das ist mir, das passiert kann. Mir ja wirklich regelmäßig, dass ich irgendwie so okay. erst in der dritten Szene so, Alter, das ist er und er.
Abgefahren. Ja, die beiden machen so ein bisschen diese Zeitschrift und Douglas Kenny ist so ein durchgeknallter Typ, der alle vollquatscht, weißt du, so ein sehr durchgedrehter Charakter. Und die Rolle von Henry Beard, die Rolle von Donald Gleason ist so eher konservativ, mhm. ist halt nicht so auf Party aus, ist halt eher so ein bisschen nerdig, bisschen rational, halt so, und diese Gegensätze sind halt trotzdem miteinander befreundet. Und die tun sich auch zusammen, nachdem die Uni vorbei ist. Und Kenny, die Rolle von Wolf O'Tee, überredet ihn so ein bisschen, diese National Lampoon-Geschichte weiterzuspinnen.
Sag mal, in welchem Kontext haben wir denn schon mal über die Entstehungsgeschichte von National Lampoon gesprochen? Ich bilde mir ein, dass ich das schon mal erzählt habe.
Ja, war wir haben verschiedene Filme.
Im SNL-Kontext oder ja,
du hattest ja
Animal House oder so?
Ja, Animal House, genau, den hast du hier rezensiert. Insofern hast du da wahrscheinlich auch das eine oder andere über National Lampoon von dir gegeben.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Aber hier handelt ja der Film direkt darüber, deswegen muss ich ja hier den Inhalt irgendwie zurückgeben.
Ja, ja, alles gut. Ich wollte jetzt auch nicht, dass du aufhörst, die Handlung zu erzählen. Es ist halt nur so, ich habe das alles irgendwie noch so präsent, deswegen frage ich mich, wann wir darüber gesprochen haben.
Gut möglich, das kann ich dir nicht sagen. Vielleicht kann Dennis uns helfen, welche Episode das genau gewesen ist. Dafür haben wir doch einen Azubi.
Ja, komm schon. Jetzt gab's Juice, jetzt musst du auch was arbeiten.
Richtig. So, jedenfalls tun sich die beiden auch nach der Universität zusammen und finden einen Verleger, der das Satiremagazin National Lampoon dann öffentlich vermarkten wollte. 1973 kam dann eine Radioshow von National Lampoons raus. In der war nämlich schon damals John Belushi zu hören, da war Bill Murray zu hören, da war Chevy Chase zu hören, also alles Leute, die später mal auch in den Filmen mitspielen.
Ja, und die dann und bei dann, SNL gelandet sind eben.
Die sind aber bei SNL gelandet, richtig. Und dann gab es eine TV-Sendung, die so ein bisschen der Vorläufer war von SNL. Und danach wurden Kinofilme produziert.
Mhm.
Ich glaube, Mich tritt ein Pferd, Animal House, hast du schon genannt, die ganzen Griswold-Filme sind unter der National Lampoon-Ägide entstanden, die Caddyshack-Filme, ja. um mal hier die Brücke zu schlagen. Und das Ganze wurde begleitet mit ständigen Diskussionen wegen dem Humor, was die Zensurbehörde angeht und auch der Verleger und die Leute, die halt so ein bisschen die Geldgeber waren für National Lampoons, weil die mussten sich die ganze Zeit rechtfertigen, warum ja, die jetzt den Präsidenten durch den Kakao ziehen oder warum die jetzt einen Golffilm drehen mit einem redenden Hamster und so weiter. Also es zog sich durch die ganze Karriere von denen, ja. dass die sich so ein bisschen vor diesen Leuten rechtfertigen mussten, aber dann immer wieder so einen Erfolg gelandet haben, so zwischendurch, dass sie gesagt haben, okay, damit haben wir die Leute wieder ein bisschen stillgelegt.
Ja, das oder wie halt South Park später waren die das zu ihrer Zeit.
Richtig. Ja. Kann man schon sagen, ja. Es gab ja immer irgendwelche Leute in ihrer Generation, die so ein bisschen offensiv vonstatten gingen und die waren also nicht ohne.
Mhm.
Die haben ja so ein legendärer, also die erste Ausgabe der National Lampoons offiziellen Zeitschrift war ja auch legendär, weil ja da so ein süßes Papi-Hündchen auf dem Cover war, dem dann eine Knarre irgendwie an die Schläfe gehalten wird, wo es dann heißt, buy this magazine or the dog will die. So, weißt du, das war ja legendär. Und das ist ja so in die Geschichte eingegangen, dieses Cover. Und interessanterweise spielt dieser Film damit, weil es gibt ein Filmcover, wo halt die Rolle von Wolf O'Tee drauf ist und er kriegt auch eine Knarre in die Schläfe und dann heißt es so von wegen, watch this movie or this guy will die, so weißt du.
Sehr schön. Dann
das eigene Cover aufgefasst haben, das fand ich schon auch ganz cool.
Geil.
Was den Film interessant macht, ist die Darstellung von Wolf O'Tee als Hauptrolle Kenny. Der ist nämlich ein seltsamer Typ, wie ich schon erwähnt habe, der erinnert mich oft an Jesse Eisenberg in Social Network. Das ist so ein bisschen diese Art von Typ. Also sehr sozial, nicht immer wirklich diplomatisch.
Mhm.
In den ärztesten Situationen oder in irgendwelchen Gehaltsgesprächen lässt er halt öfter mal einen Spruch fallen, der halt unpassend ist. Und fängt auch irgendwann an zu koksen, was sein Typus oder seine Charakterzüge natürlich nicht einfacher machen. Und sein Partner, habe ich ja gesagt, der ist eher rational und vernünftig. Insofern ist es nur eine Frage der Zeit, wann die beiden natürlich sich nicht mehr so leiden können.
Gott, das klingt so lustig, Alter.
Ja, und wenn man den Film halt Glauben schenken darf, war der halt auch ein krasser Flachleger. Der ist halt, an einer Stelle im Film ist er mit Emmy Rossum zusammen eine ganze Weile.
Gott, wie geil das Wolf O'Tee ist.
Wolf O'Tee, Alter. Und zwar wirklich mit so einem langen Zopf, weißt du? Mit so einer komischen Perücke, oh, mit so einem langen Zopf geil. Und so hin und her und so einer runden Brille.
Großartig.
Und der hat halt die übelsten Frauen flachgelegt und ist halt auf einer Party so, ist halt im Pool und hat dann einen Dreier gemacht mit denen. So, ich dachte, okay, irgendwie sieht das komisch aus, aber.
Ja gut, ich wollte es eh sehen, Alter, jetzt erst recht.
Du wolltest es eh sehen.
Ja, ja, klar.
Was diesen Film so ein bisschen anders macht als die üblichen Biopics oder Filmografien, er ist sehr ironisch inszeniert. Weil
das hätte mich mit der Besetzung aber auch gewundert, wenn das nicht so wäre.
Ja, ja, eben. Du hast zum Beispiel so ein lakonisches Voice-Over und der Film wird narrated vom älteren Kenny. Mhm. Also der von einem alten Schauspieler mit einem Bart und einer Brille, praktisch so ergraut, spielt halt Kenny und teilweise sitzt der vorne auf dem Schreibtisch, während der wahre Kenny halt hinten gerade irgendwie diese Szene einleitet und so, weißt du?
Okay.
Und dann kommt irgendwie so ein Chick vorbei und er pfeift ihr halt hinterher. Und sie reagiert halt nicht so auf den alten Mann und er sagt halt so, ja, vor 30 Jahren hättest du mir noch einen geblasen, so, weißt du, so in der Art und so. Und lässt halt irgendwie einen Spruch in der Kamera ab.
Herrlich.
Und du hast auch ganz am Anfang, hast du so die Einleitung, als National Lampoon zusammenkommt, diese Truppe an Redakteuren, die diese Zeitschrift gründen, hörst du dann noch vom Voiceover, ja, ich weiß, es gab noch 16 andere Redakteure, aber euch mussten wir leider aus dem Film nehmen, weil es gibt keinen Platz in dem Film für jeden Einzelnen da, weißt du. Und dann siehst du so einen Haufen an Menschen und wie dann einfach irgendwie so 10, 15 dann einfach erstmal wegploppen, weil die sollen hier nicht mitspielen, weißt du. Das ist zwar so von wegen, wir wissen euch zwar zu schätzen, wir wissen, es gibt noch ein paar mehr von euch, aber euch können wir in den Film nicht einbauen.
Ja, aber ist doch nett.
Ja, das finde ich schon ganz witzig.
Und, ja, und vor allem thematisiert es halt das, was man halt oft hat bei solchen Filmen, wo du irgendwie merkst, okay, die haben das aus dramaturgischen Gründen, haben sie irgendwelche Figuren zusammengefasst, reduziert, sonst was.
Ja, ja.
Hier und hier wird es thematisiert, ist doch geil. Ja.
Und was noch thematisiert wird, und das ist auch gut so, weil dadurch nehmen sie den Wind aus den Segeln, ist die Besetzung von bestimmten Schauspielern, weil es wird gesagt, Freunde, wir legen hier keinen Wert auf Besetzung vom gleichen Typ jetzt, der Schauspieler. Uns ist klar, dass die Besetzung hier völlig random ist, aber wir wollten ja irgendwelche namhaften Leute in den Rollen haben. Deswegen spielt Joel McHale halt Chevy Chase mit einer ziemlich komischen Perücke. Und John Daly spielt Bill Murray, weißt du, also.
Joel McHale spielt Chevy Chase.
Ja, Joel McHale spielt Chevy Chase. Das ist der Typ aus Community.
Ja, ja, klar.
Also insofern, wir haben es einfach nur eine komische Perücke aufgesetzt.
Oh, ich muss das sehen, ey. Das klingt so krass nach meinem Humor.
Also die Besetzung ist super random. Wer sensationell besetzt ist, ist Lonnie Ross. Die Fresse kennst du auf jeden Fall, weil der spielt Ivan Reitman. Und der sieht halt wirklich aus wie Ivan Reitman, den Jungen. Ist halt, der hat super Ähnlichkeit.
Okay.
Alle anderen ist halt völlig random gewählt, wer hier wen spielt und so. Und dann habe ich erwähnt, diese Bubble rund um Wet Hot American Summer, da siehst du ja auch die ganzen Gesichter. Teilweise in kleinen Rollen, aber hier tauchen dann auch Leute wie John DeTullio auf aus Brooklyn Nine-Nine, Max Greenfield, Rich Summer kennt man, Seth Rogen tritt auf, Ed Helms. Matt Lucas, Matt Walsh, Neil Casey kennt man auch und Natasha Lyonne spielt auch mit. Die ist auch eine von den Redakteurinnen in der Truppe. Ja, und das ist so die Besetzung, die sich auch sehen lassen kann. Teilweise natürlich in kleineren Rollen, teilweise in einer Szene abgefrühstückt, aber durchaus namhafte Leute. Und die behandelt so ein bisschen diese Story von National Lampoons. Und er ist schon recht witzig gemacht, aber das ist jetzt auch kein überkrasser, geiler Film. Also ist so, ist ganz nett. Also ist nicht spektakulär, so wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst. Ich würde ja, egal wer sich den anguckt, den gibt's auf Netflix, ich würde an eurer Stelle würde ich jetzt nicht allzu viel erwarten. Ich will ihn jetzt nicht abstrafen. Der ist schon gut und man kann ihn machen und der ist auch recht kurzweilig mit 101 Minute, aber ja, es gibt wahrscheinlich bessere Filme. A Futile and Stupid Gesture, eine nutzlose und dumme Geste auf Netflix, jetzt gesichtet.
Nutzlose und dumme Geste, haben wir auch immer wieder.
Geste, ja. Ja, nutzlose und dumme Geste haben wir auch, stimmt. So können wir sie auch ankündigen in Zukunft. Der nächste nutzlose und dumme Gast, den wir präsentieren.
Digga, du musst es doch irgendwie hinbekommen, aus diesem Filmtitel einen Untertitel für eine der nächsten Episoden zu bauen.
Ach so?
Naja, klar.
Ja.
Ja.
Könnte man machen.
Vielleicht zwei nutzlose schon. Und zwei nutzlose und dumme Gäste.
Das ist ein super Untertitel. Ja, wen haben wir demnächst? Tom und Chris, oder?
Ja, Tom und Chris
kommt zu Empire Strikes Back. Also wir haben schon den Untertitel für euch. Tut mir leid. Gerade rausgefunden.
Sehr schön. Ja, es klingt trotzdem nach einem Stoff, der mir sehr viel besser gefallen wird als dir. Oder könnte sein.
Also ich bin natürlich Fan von National Lampoons und von den Filmen von damals. Ich mag die alle. Auch Caddyshake und Cohn, wie sie alle heißen. Und die Entstehungsgeschichte ist ganz nett, aber ja, der hat auch ein bisschen Leerlauf.
Ja, aber ich glaube nur, also Will Forte gehört halt bei mir mittlerweile schon auch zu den Leuten, die mir wahrscheinlich ein Telefonbuch vorlesen könnten und ich fände es geil.
Ja, der mag es ja total. Ich mag ihn ja auch. Ja. Ist auch lustig, dass der hier, der hat ja öfter in The Last Man on Earth hat er oft dieses Oh, Farts, hat er gesagt. Und an einer Stelle sagt er das ja auch, wo du natürlich automatisch an Last Man on Earth denkst, weil du denkst, krass, der gleiche Schauspieler mit Oh, Farts.
Ja, geil.
Schon ganz witzig. Ja, guck dir den an und dann kannst du ja Punkte nachreichen. Mhm. Von mir gibt's jetzt die Punkte von Allgemeinheit. 6,7 von IMDb. Metascore bei 55. Nicht so rosig. Rotten Tomatoes 6,3, 3,6 vom Publikum. Letterboxd 3,1 gerade mal.
Mit Tendenz nach unten sage ich 7 Punkte.
Ist korrekt.
Geil.
Für eine 7 hat's noch gereicht. Der Lee hier zieht seine Serie weiter durch.
Wunderbar.
7 Punkte ist korrekt.
Sehr schön. Ja, ich will es unbedingt sehen. Werde ich noch machen.
Ja, habe ich mir gedacht.
Reiche ich Punkte nach.
Mach das mal.
Und jetzt wird schon wieder ein Supporter glücklich gemacht, weil jetzt haben wir noch einen gemeinsamen Film.
Richtig, jetzt kommt der nächste.
Und den hast du
jetzt gesehen.
Ja, der Bunker.
Ja, so heißt der Film und ist für Atom Bomb. Jetzt bin ich nicht mehr in seiner Heimat, aber als ich auf der Rückfahrt war von seiner Heimat, habe ich mir diesen Film angeguckt. Also Grüße gehen raus nach Österreich an unseren Kumpel Atom Bomb. Von dem stammt dieser Auftragsfilm.
Ja, und ich kannte ihn noch nicht, hab auch tatsächlich noch nie was von ihm gehört.
Okay, geht mir auch so. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe, dass es kein Weltkriegsdrama ist. Weil das war erstmal meine Vermutung beim Titel und so und hab auch nicht recherchiert und dachte so, okay, darum geht's wohl nicht. Keine Nazi-Uniform zu sehen. Mhm. Ja, kanntest du denn irgendjemand von den Beteiligten?
Ja, Schauspieler, aber von hinter der Kamera, also Produzenten, ja.
Mhm. Okay.
Aber reden wir ja gleich drüber, jetzt müssen wir erstmal raten, oder?
Jetzt müssen wir erstmal raten, richtig. Mhm.
So, ich habe vorhin angefangen. Jetzt darfst du anfangen. Oder?
Ja. Ja. Ich sage 5,5. Mhm. Bisschen ins Blaue.
Okay. Ich sag, du bist... Boah.
Du hast da einen guten Lauf heute. Insofern, du musst schon richtig weit daneben liegen. Um,
ja, ja, aber das ist um natürlich...
heute noch zu verkacken.
Hier echt drin, ne? Mhm. Ich sag 5.
Okay.
Das ist jetzt auch wieder so ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, weil wenn das kann so ein bisschen nach oben oder unten abweichen, aber dann ist immer noch alles fein, glaube ich. Mhm. Schauen wir mal.
Muss schon richtig daneben liegen, dass hier noch was geht. Mhm. Ja, der Bunker.
Der Bunker.
Willst du mal die Handlung zusammenfassen?
Ja, das ist, glaube ich, das, was man erzählen kann, ist relativ easy. Es geht um einen Studenten. Der wandert durch den Wald im Winter und ist offensichtlich auf dem Weg zu einer Location, die sehr abgeschieden ist. Und da angekommen sehen wir, das ist der titelgebende Bunker. Dort wohnt eine kleine Familie. Mutter, Vater, Sohn. So geil. Das ist ein vermeintlich 8-jähriger Sohn, der aber mindestens so alt aussieht wie wir.
Ja.
Und das ist Klaus. Und der Student kommt dahin, hat sich dort eingemietet, hat da so ein kleines Zimmer, hat aber ein bisschen was anderes erwartet. Aber eine Sache funktioniert, weil Ziel war eben diese Ruhe und Abgeschiedenheit zu finden, weil er möchte sich auf seine Arbeit konzentrieren. Weil er offenbar erforscht an irgendetwas, was genau wird, glaube ich, nie aufgelöst, aber er ist eben dorthin, um seine Ruhe zu haben, um arbeiten zu können. Ja, jetzt ist aber eben diese Familie in diesem Bunker dann doch ein bisschen strange, weil also er hat da eben sein Zimmer auch ohne Fenster und hat halt irgendwie einen Seeblick erwartet, aber all das gibt's nicht. Und beim Essen ist dann auch so, dass der Vater irgendwie Strichliste führt über das, was er konsumiert und der Student kann auch nicht ausreichend Geld auf den Tisch legen für das, was das Zimmer kosten soll. Das heißt, ja, wir finden dann schon einen Deal, du wirst es in irgendeiner Form abarbeiten können. Das kommt dann nämlich auch relativ schnell zum Zug, weil Klaus lebt mit seinen Eltern total abgeschottet von der Außenwelt in diesem Bunker. Heißt Homeschooling, die unterrichten den eben auch selbst, seit er auf der Welt ist. Der hat also noch nie groß was von außen gesehen. Und da herrscht Disziplin und Ordnung. Der wird also gedrillt, weil der soll irgendwann Präsident werden. Und so wird Klaus eben von seinem Vater unterrichtet. Das Problem ist, Klaus, auch wenn ihm zwar gesagt wird, dass er überdurchschnittlich begabt ist, ist nicht der Hellste und hat wenig Bock auf diese Lernmethoden des Vaters. Und irgendwann kriegt die Mutter von Heinrich, das ist ein Wesen, von dem wir erstmal nicht wissen, was es ist. Jedenfalls spricht es durch eine Wunde, die die Mutter am Bein hat, zu ihr und dann auch mal zum Rest. Jedenfalls Heinrich sagt, der Student muss sich um Klaus kümmern. Bring ihn dazu, Klaus zu unterrichten. Mhm. Und dann tun sie das. Können ihn ja recht gut nötigen über das, was ihm an Geld fehlt fürs Essen. Weil er auch immer ordentlich zulangt. So geil, ey, wie er Strichliste führt für die Knödel. Naja, und dann unterrichtet unser Student den Klaus. Und ja, die Methoden, die wandeln sich so ein bisschen über den Verlauf des Films. Und irgendwann ist das aber eben auch von Erfolg gekrönt. Naja, und das Ganze wird dann so ein bisschen abgedreht. Ist von vornherein sehr skurril aufgezogen. Das hat für mich so, da ist irgendwie ganz viel drin von Sachen, die man als weird bezeichnen würde, glaube ich, so ein bisschen Lynch, so ein bisschen Lanthimos, so
sehr Lanthimos, ja.
Also man merkt eben schon auch, der Filmemacher ist auf jeden Fall Fan von solchen Leuten. Mhm. Und dementsprechend ist das aufgezogen. Und so wird hier irgendwie nach und nach werden hier skurrile Situationen kreiert. Jetzt kann man da wahrscheinlich sinnbildlich was drin sehen. Aber das, was uns erzählt wird, ist nicht ausreichend, um daraus wirklich konkret auch dann eine Auflösung der jeweiligen skurrilen Szenarien herzuleiten, finde ich. Mhm. Also ich finde, die skurrilen Dinger verlaufen so ein bisschen im Nichts. Es ist eher so, dass die werden, glaube ich, für die Skurrilität irgendwie gezeigt, oder? Wie siehst du das?
Naja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also manche Sequenzen wirken so wie Style over Substance, weil auf einmal so eine Videoclip-Ästhetik, 3 Minuten, weißt du, in Zeitlupe wird dann getanzt zu einem bestimmten Song, wo du dann denkst, so, fügt sich nicht so richtig in den Film ein, wirkt aber in dem Moment natürlich gerade cool, so, weißt du, und das ist wahrscheinlich auch so mit diesen skurrilen Sequenzen, dass du denkst, okay, ist teilweise ein bisschen aufgesetzt, aber sorgt natürlich auch für diese What-the-fuck-Note.
Findest du nicht, dass sich manche Szenen hier wie ein Aufbau für etwas anfühlen? Mhm. Aber dieser Aufbau führt ins Leere.
Ja, also ich war mir nicht sicher, ob ich so 1-2 Sachen selbst nicht gecheckt habe oder ob die einfach nur ins Nichts geführt haben, weil ich hatte tatsächlich so 2-3 Fragezeichen am Ende, die ich nicht gecheckt habe, wo ich der Meinung bin, dass, also gerade die diesen Hermann hieß der, die Wunde.
Heinrich, dachte ich, aber Heinrich, Hermann kann Heinrich, auch sein, ja. Weiß ich nicht.
Alles, was sich so um diesen Heinrich gedreht hat, da dachte ich mir schon so, okay, wo soll das hin? Und das, diese Fragen hatte ich am Ende größtenteils auch. Mhm. Ich fand auch die Schlussszene fand ich ein bisschen seltsam. Also da waren schon ein paar Momente, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Mhm. Aber andere wusste ich wiederum zu schätzen. Also es so ein bisschen war so ein bisschen so ein Wechselbad. Mhm. Weil an sich fand ich, das war ja so ein bisschen so eine Kopfgebot von dem Regisseur, weil der hat ja auch gleichzeitig das Drehbuch geschrieben, hat den Film umgesetzt und so. Das war, glaube ich, so ein bisschen so ein Herzprojekt, dass er gesagt hat, das hat er irgendwie im Kopf und das würde er gerne umsetzen und hat dann so einen kammerspielartigen Film draus gemacht. Und das ist schon Genre-Kino. Und Genre-Kino aus Deutschland so aufzuziehen, finde ich schon grundsätzlich interessant, weil Lanthimos, den Vergleich hatte ich auch definitiv. Mhm. Und das ist ja, wenn du mit so einem Drehbuch irgendwie bei der Filmförderung ankommst, dann sagen die ja eher so, sorry. Also,
ja. Nee. Weißt du? Deswegen finde ich das auch so spannend, wer hier Produzent ist. Mhm. Weil Hanna und Hans W. Geißendörfer, den Namen bringt man vor allen Dingen mit 40 Jahre Lindenstraße in Verbindung.
Ah ja, okay, aus der Ecke.
Weil das ist der Herr, der die Lindenstraße created und produziert hat über 40 Jahre und hat natürlich dann auch irgendwann Filme produziert, aber das war halt so sein Flaggschiff. Und dann neben diese Buchreihe, hier ist Mark, Grün, Rubinrot, Saphirblau, diese Verfilmung, die hat er auch produziert und Schneeland und sowas, also schon auch eben ein paar Langfilme. Aber primär kennt man...
Nicht, ja.
Ja, zum einen das viel kommerzieller aufgezogen und ich meine, Lindenstraße ist sowieso wahnsinnig kommerziell gewesen, deswegen finde ich das schon abgefahren, dass die hier so ein sehr abgedrehtes Genre-Ding produzieren.
Voll.
Macht den sehr sympathisch.
Ja,
oder
find
die
auch,
beiden.
Finde ich auch krass.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich keinen Blockbuster. Es ist natürlich alles. Und das hat für mich so, das ist eigentlich mein großes Manko, dass der für mich so ein bisschen Kurzfilmcharakter hat, der aufgeblasen ist auf eine Spielfilmlänge.
Ja, also ich glaube, also zum einen das und zum anderen glaube ich auch, der hatte hier so einzelne Setpieces im Kopf und hat die dann halt irgendwie zusammengefügt. Und dadurch ist aber so das große Ganze geht so ein bisschen flöten, weil ich sehe da natürlich so ansatzweise was Sozialkritisches drin. Also du hast so diese, gerade so was, wenn es um Lernmethoden geht, Autorität und ne, so Schulbildung, Schulwesen, sowas.
Das hier kommt der Stock noch zum Einsatz.
Ja. Und vielleicht könnte man, was diese ganze Autoritätsgeschichte oder so diese Mentalität und Ideale, die man anerzogen bekommt, weißt du, das spielt hier, glaube ich, auch mit rein. Vielleicht ist darüber auch diese Stimme aus der Wunde zu erklären, dass man da so sinnbildlich das Alte, was immer weitergetragen wird, aber könnte man auch als alte Wunden verstehen, weißt du, so darüber so ein bisschen was basteln. Also, aber eben, es ist halt so, im Ansatz gibt's solche Dinger, aber die werden halt nicht auserzählt. Und das finde ich so schade daran, weil das ist in meinen Augen halt hart verschenktes Potenzial, weil ich finde die Aufmachung, wie das alles aufgezogen ist, bildsprachlich und inszenatorisch, total geil. Weil es eben dieses völlig Skurrile ist und das liebe ich ja, wenn du eben wirst in so eine Welt geworfen, denkst dir im ersten Moment mal so, what the fuck und wo bin ich hier und warum sind die so und warum sieht der Achtjährige aus wie ein erwachsener Mann?
Ja.
Und warum hat der so übertrieben strange Sachen an? All das, weißt du, es ist ja eben so herrlich bekloppt, dass eben, wenn dann so Filmemacher so eine eigene Welt aufmachen, ich feiere das ja.
Ja.
Und dann aber eben arbeitet er mit so ein paar Sinnbildern und die sind aber eben für meinen Geschmack leider nicht auserzählt und deswegen verpufft das so ein bisschen. Und das fand ich schade. Aber du, für ein Langfilmdebüt, ne, der hat irgendwie eine Menge Kurzfilme gemacht und das ist sein erster Langfilm, das kann sich sehen lassen, finde ich.
Da habe ich schon, ja, da habe ich auch schon wesentlich Schlechteres gesehen.
Weil es hat eine eigene Handschrift. Weißt du, auch wenn das nicht rund ist, finde ich, hat das eine eigene Handschrift.
Besonders auch die Szenen im Finale, wo ich jetzt nicht erzählen will, was ist es, aber er wechselt dann die Farben. Mhm. Weißt du, wo da zwischen so Blutrot-Bild wechselt dann zu einem recht normalen Bild, wo er so ein bisschen switcht. Das fand ich schon auch sehr interessant, diesen Griff. Also und er macht schon ein paar gute Sachen.
Ich bin da trotzdem auch bei dir. Manche Sachen stechen bildsprachlich halt so raus, dass sich das dann nicht mehr nach so einer einheitlichen Handschrift anfühlt. Aber eben, das sei ihm verziehen, weil, wie gesagt, hier erster Langfilm und so, ein paar Sachen sind halt wirklich geil. Und es ist sogar, finde ich, vereinzelt merkt man auch Einflüsse von Wes Anderson. Weißt du, du hast so diese Top-Shots aufs Essen, wo mit dem so mit dem zentrierten Spiegelei und so. Und das ist für mich halt so ein Wes Anderson-Shot.
Ja, sehe ich.
Und solche, und auch gerade diese Totalen, wo du irgendwie eine Figur ganz vorne im Bild hast, zentriert mit so einem skurrilen Outfit und ansonsten dahinter halt dieser karge Bunkerraum. Das so, das sind für mich so auch Wes Anderson-Shots. Und deswegen, man merkt total die Einflüsse. Der Filmemacher hat ganz offensichtlich, also Niklas Christos übrigens, der hat offensichtlich auch ein Faible für diese Regisseure. Das kommt durch. Und dann, finde ich, fühlt sich auch diese seltsame Art, wie die miteinander sprechen, die ja auch irgendwie so aus der Zeit gefallen ist, obwohl wir hier nicht wirklich zeitlich festgelegt werden, fühlt sich die trotzdem stimmig an, weil das ganze Szenario so skurril ist.
Sehe ich.
Ja. Die Schauspieler können wir jetzt auch mal noch erwähnen, weil der Student wird von Pitt Bukowski gespielt, der ja mittlerweile sehr gut im Business ist. Den dürften Fans von der das Boot-Serie kennen. David Scheller, der hat auch schon eine ganze Menge gemacht. Du hast ja hier mal über den Hauptmann gesprochen. Da war der auch dabei. Oder hier die Obermeier-Verfilmung, Das wilde Leben, hat er auch mitgespielt. Also 70 Credits, den kennt man in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft auf jeden Fall. Una von Meidel spielt die Mutter. Daniel Friedmann spielt Klaus, das Kind, der wohlgemerkt 30 Jahre alt war zum Dreh. Mhm. Aber den hatten wir auch schon in Krabat und so, der hat auch schon einiges gemacht. Und das ist der
überschaubare. Spielt er da auch Achtjährige in den anderen Filmen? Ist das sein Typecast? Nee. Dass er so bei Systemsprenger auf einmal so den Kindergartenkollegen, ja, genau, von der Hauptdarstellerin spielt, von der Zegel.
Ja, wie witzig.
Ja, die Mutter fand ich auch gut. Mhm. Una von Meidel. Ja. Also schauspielerisch fand ich die schon alle cool. Die spielen das natürlich ein bisschen over the top, aber es passt zu der Szenerie und dadurch, dass das so ein,
finde ich immer auch,
abgedrehtes Szenario ist das vollkommen okay, dass man, ja, das ein bisschen comichafter.
Weil das fühlt sich nicht nach schlechtem Schauspiel an, das fühlt sich halt nach der Art der Inszenierung an.
Richtig, nach gewollt. Ja. Finde ich auch. Ja, oftmals klassische Musik drin, ab und zu mal ein rockiger Song bei einer Montage. Mhm. Also, wie du meintest, es gibt schon schlechtere Debüts. Aber wäre vielleicht so als 30, 40 Minuten Film besser aufgehoben, finde ich. Mhm. Mein Fazit. Obwohl du schon den ein oder anderen What the fuck Moment hier drin hast. Also besonders die Dynamik zwischen der Mutter und dem Kind, was da passiert, ist schon weird.
Ja.
So viel zu der Bunker, oder?
Ja, wie fandst du das? Also, du hast erzählt, dass es als Kurzfilm besser wäre, aber ich bin sehr gespannt, wo du jetzt schlussendlich gelandet bist, weil das, selbst nachdem du jetzt drüber gesprochen hast, bin ich mir immer noch nicht sicher, ob du das nicht vielleicht sogar ein bisschen besser fandest.
Ja, ich kann es auflösen. Also, ich, hier spielt definitiv mit rein, dass ich zu schätzen weiß, dass aus deutschen Landen hier so ein Genre-Kino gedreht wird und dass jemand den Mut hat, so ein Lantimos Bastard zu inszenieren, halt so mit deutschen Schauspielern und verquerer Story.
Ja, sehe ich genauso.
Also ich habe hier auch so ein bisschen, ich habe hier so ein bisschen Licht und Schatten, aber ich würde eine 6,5 geben.
Oh, wow.
Ja.
Okay, 1,5 miese für mich. Das korreliert aber sehr schön, weil ich sehe das genauso wie du. Ich gebe hier dicke Props für die Art der Inszenierung, wie der das alles aufgezogen hat, dass der offenbar so eine Vision hatte von dieser skurrilen Familie in diesem Bunker und die spürt man. Aber es ist eben nicht rund und trotzdem für einen Langfilm gut und deswegen vergebe ich 7.
Verliere 7. Ja. Habe ich auch kurz mitgehadert mit der 7. Hätten wir fast geklingelt. Aber irgendwie hat es dann doch nicht ganz gereicht.
Okay. Ah, krass, ey. Ich habe also auch hier währenddessen dachte ich so, oh fuck, ich glaube, Guess wird das ziemlich scheiße finden.
Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich das scheiße finde, so in der ersten halben Stunde. Aber als ich dann so drin war und mich eingelassen habe, dachte ich so, okay, wenn das so ein internationaler Film wäre, würdest du wahrscheinlich recht fasziniert sein von dem Stoff. Insofern will ich ihn jetzt nicht abstrafen, weil das ein deutscher Film ist. Insofern im Gegenteil, eigentlich fand ich es cool, dass aus Deutschland mal so ein Genrefilm stammt. Mhm. Der sich was traut.
Ja. Sehr aber gespannt, was der noch so macht.
Richtig, genau, aber so richtig ist der Funke halt nicht übergesprungen und ich konnte mir am Ende nicht das Fazit von der Hand weisen, dass ich den lieber als 30, 40 Minuten Film gesehen hätte.
Hm. Ah, da bin ich bei dir. Also der ist eben nicht rund.
Okay. Naja, aber ist schon Meckern auf hohem Niveau. Ihr könnt euch den ruhig angucken. Also ist schon irgendwie eine Empfehlung von uns.
Ja.
Oder?
Ja, also erst recht, wenn man sagt, man kennt aus Deutschland sonst halt nur irgendwie den üblichen Scheiß und findet das alles total bieder und immer das Gleiche.
Immer Nazi-Dramen, ja.
Dann guckt euch mal den Bunker an. Weil der ist auf jeden Fall in der Ecke anders.
Der klingt vom Titel wie ein Nazi-Drama, ist aber nicht.
Stimmt.
Richtig. Okay. Grüße an Atombomb nach Österreich. Heute haben wir wirklich ganz viele Supporter hier genannt und abgehakt. Mhm. Also ihr dürft euch freuen. Ihr wurdet bedient heute.
Würde ich auch sagen.
Wo sind wir jetzt punktemäßig gelandet?
Du bist bei 4 Miesen.
Eieiei.
Und ich bei 2.
4-2.
Der letzte Film hat uns beide nochmal 1,5 gekostet.
Der hat uns nochmal ein bisschen reingerissen.
Ja.
Der Bunker. Ja gut, Matt Gott war auch nicht hilfreich, die 1,5, die ich da vergeigt habe.
Ja, die waren es, genau.
Ich probiere es beim nächsten Mal nochmal. Was soll ich sagen?
Ja, ey, that's the spirit. So richtig.
That's the spirit, ja. Diesmal bist du nicht ganz so davon marschiert. Ist noch ein bisschen was drin.
Schön.
Ja. Die zwei Punkte könnte man die Welt dann auch ausgleichen. Schauen wir mal. Gut, und das war Episode 280, wenn ich mich nicht täusche.
Richtig.
Ja, dann würden wir uns nochmal bedanken bei den genannten Supportern, die wir aufgezählt haben. Und wir bedanken uns, weil wir so nett sind, auch bei den Supportern, die wir nicht aufgezählt haben. Und weil wir noch netter sind, bedanken wir uns auch bei denen, die uns nicht supporten, sondern die uns nur hören.
Ja, ihr dürft gerne bewerten, liken, kommentieren. Das hilft uns.
Auch auf jeden Fall. Auch ihr zählt.
Ja.
Auch ihr seid Menschen.
Und ihr dürft sogar auch supporten, wenn ihr das wollt.
Das geht auch, ja. Wir haben noch ein paar Plätze frei in der Supporterschaft.
Patreon und Steady, da gibt's uns. Links dazu gibt's auf Social Media im Linktree.
Richtig. Und wenn ihr euch nicht irgendwo anmelden oder bewerben wollt, bewegtbildbanausen@gmail.com. So lautet auch unsere PayPal-Adresse. Da könnt ihr auch so mal einen 10er, einen 5er, einen 20er rüberwachsen lassen, weil ihr sagt, ach komm, ihr habt guten Content und gebt euch Mühe.
Ja, was ihr wollt.
Ich will mich jetzt nicht, ich will mich nicht bei Patreon anmelden, aber hier habt ihr mal ein bisschen oder hier habt ihr mal ein Filmpaket oder so. Also wir nehmen alles, was geht.
Das stimmt.
Da auch gerne E-Mails schreiben, Feedback geben, aber auf sämtlichen Wegen bei YouTube und bei Instagram und bei Podigy könnt ihr natürlich auch so fleißig kommentieren unter die jeweiligen Folgen.
Ja, das wissen wir immer sehr zu schätzen. Feedback, davon lebt die Nummer.
So sieht's aus. Immer weiter so. Wir sind stolz auf unsere Gefolgschaft und auf den Austausch, den wir mit euch haben.
Ja, ja, das macht großen Spaß, auf jeden Fall.
Total.
Ja, Mann, total. Ja, und wenn die dann noch so Bombenfilme beisteuern, ist ja eh alles gut. Das erweitert unseren Horizont am laufenden Band.
Ja. Meinst du jetzt Atombomb mit der Bunker,
ja? Ja, auch das. Alter, ich kannte den Film. Ich wusste nicht, dass es den gibt. Voll geil. Weil jetzt auch so, ne? Also allein das, jetzt habe ich einen Regisseur auf dem Schirm, wo ich auf jeden Fall im Auge behalten werde, was der so macht. Mhm. Weil, boah, Alter, hätte ich Bock, so einen Film zu drehen. Ich meine, wie geil ist das denn?
Klar. Kann ich mir vorstellen, als Schauspieler, dass das interessant ist.
Ja, weil so ein Ding, also sagst du ja selber, das aus Deutschland kriegt man das nicht.
Klaus. Das würde ich schon echt gerne sehen, dass du so ein
Achtjähriger spielst. Ja. Mit so, siehst du, mit so ich hab's vermieden zu sagen, dass der Kleine mich hin und wieder an dich erinnert hat. Aber das wäre mal ein Halloween-Kostüm, oder? Du gehst als Klaus, Alter. Mit so einer blonden Topfperücke.
Ja, die Pyjamas von ihm hätte ich wahrscheinlich noch im Schrank irgendwo. Die so ähnlich aussehen. Den Style könnte ich wahrscheinlich hier zusammenkriegen. Aus meinem Fundus.
Ja, ob die dann noch passen oder nicht, ist noch egal.
Ja, das weiß ich nicht. Ja. Müssen wir dann ausprobieren. Ist doch so ein Stretch-Pyjama-Zeug, oder? Ist
so Frotti, oder was?
Da kann man noch ein bisschen, ist so Frotti, kann man noch ein bisschen. Die passen sich schon ein bisschen an.
Geil, okay. Guess geht's im nächsten Halloween als Klaus. Ich freue mich drauf.
Okay, bevor wir uns das weiter vorstellen, werden wir mal die Outro drücken und werden uns verabschieden, würde ich sagen, für dieses Mal.
Ja, sind wir raus.
Schön. Arrivederci.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.